Slap. Das ist das Geräusch des Herbstes, wenn die Blätter fallen. Wir haben den 17. Oktober 2022. Es ist 18.15 Uhr. Es wird langsam dunkel. Es ist mein typischer Herbsttag. 22 Grad, T-Shirt-Wetter. Und dazu gibt es ab und zu mal ein paar Regentropfen. Und was habe ich heute noch gesehen? Eigentlich nur Wolken. Ja.
Ende. Ich fand es heute Morgen richtig krass. Als ich heute Morgen zum Auto gegangen bin, irgendwie waren es 18 Grad oder so. Das war völliger Wahnsinn. Ich kam raus und dachte mir, hä? Es ist einfach super warm. Und die letzten Tage war es aber irgendwie 4 Grad morgens. Das war irgendwie komisch.
Super seltsam. Vor allem, ja. Also wenn du nach draußen guckst, hast du nicht das Gefühl, dass es warm ist. Sondern denkst, oh Gott, wo ist meine Winterjacke? Nun denn. Aber ich find's geil, ich find's ganz gut. Jetzt kann man eine Woche lang noch, kann man die Heizung wieder ausschalten. Jetzt kann man noch ein bisschen Gas sparen.
Sehr gut. Für den Winter. Ja, ich find's auch irgendwie ganz cool, wenn es irgendwie ein bisschen regnerisch ist und so weiter und so fort, aber dazu warm, ist ja vollkommen fein.
Voll in Ordnung.
Kann ich mit leben. Ja.
Ich habe auch die ganzen Sachen, die ich bestellt habe für den Winter, habe ich wieder zurückgeschickt. Hab gedacht, nee, lohnt sich noch nicht. Bestell ich nächste Woche nochmal neu.
Stimmt, du musst ja noch Winterklamotten kaufen, weil du ja aussortiert hast und quasi nur noch schwarze T-Shirts hast. Wie sieht's aus?
Jacke ist da, mir fehlen noch Schuhe und eine weitere Hose. Ich habe jetzt wenig Hosen.
Aber Schuhe? Hast du nicht eigentlich, also willst du so ein bisschen Winterboots oder weil eigentlich?
Ich habe halt aktuell nur ein paar weiße Sneaker, was halt ein bisschen doof ist und halt noch so schwarze Vans, aber die sind halt aus Stoff. Das heißt, wenn es irgendwie ein bisschen regnet, ist halt wieder. Ne? Daher brauche ich noch ein paar Boots, irgendwas,
was ein bisschen Regen abkann. In welche Richtung sind wir bei der Jacke gegangen? Sind wir eher in die leichte Mantelrichtung gegangen oder eher in die kurze Richtung?
Eher Mantel. Eher langer Mantel. Mhm. Ja. Schön, schön Winter, Winter.
Bin ich ein großer Fan von.
Bitte?
Finde ich gut. Bin ich ein großer Fan von, auch wenn ich immer noch in meinem Kopf habe, dass ich mir verboten wurde, weil ich zu klein bin. Ja, richtig. Deswegen, der Park liegt immer noch in meinem Kofferraum, aber.
Du brauchst nur, krasse Boots dazu, die dich 3 Meter größer machen, deine Beine verlängern.
Dann geht das. Genau, diese Trendy-Boots mit diesen fetten Sohlen
irgendwie. Ja, genau.
Ja. Was ging bei den letzten 2 Wochen, Mann? Wir haben uns ja kaum gesprochen, tatsächlich.
Nicht so viel. Der Alltag, würde ich sagen. Mischung aus Arbeit, Sport, Arbeit, Schlafen, Essen. So.
Ja. Das heißt, Fitti läuft?
Nee, Laufen läuft. Tatsächlich.
Okay. Ja. Das ist wieder eine neuere Entwicklung, oder? Oder machst du es schon länger und ich hab's geil.
Obwohl, ich guckst du manchmal auf deine Apple Watch, wenn sie dir sagt.
Sorry, stimmt, stimmt, da sehe ich es ja häufig. Stimmt.
Nee, ich würde sagen, seit 2 Wochen laufe ich eigentlich nur noch. Ich komme für ein Studio.
Okay.
Einfach, weil ich es super geil finde, jetzt im Herbst so durch den Wald zu laufen. Das ist einfach mega, mega angenehm. Es ist nicht zu warm. Wenn es gerade nicht matschig ist, hast du einfach so Laub, auf dem du läufst, was einfach voll angenehm ist, irgendwie gefühlt. Und daher.
Hält dein Knie?
Ja, safe.
Ja. Also spürst gar nichts.
Nee, es ist einfach, ich hab's einfach kaputt gemacht und jetzt spüre ich einfach nichts mehr. Das ist dann.
Wahnsinn, du bist so männlich.
Habe ich mir auch gerade gedacht. Oh shit.
du hast mir noch geschrieben, Hardcore Hustle ist irgendwie gerade was Specialiges, Besonderes?
Nee, nichts Besonderes, einfach nur wieder jetzt an beiden Projekten wieder neue Sachen dazugekommen und ist. Okay. War auch so gedacht, so von wegen, ich mache dann Urlaub und nach dem Urlaub so der Rest des Jahres wird dann nochmal durchgeballert und dann ist irgendwas Jahr rum und dann, ja.
Aber ist das Nebenprojekt nicht irgendwann auch mal durch? Ich hatte das Gefühl, hast du nicht mal gesagt, so Richtung Herbst soll das beendet sein oder kam noch mehr dazu?
Ja, war so erstmal der erste, sagt man das?
Plan?
So der erste Satz an Themen ist abgearbeitet gewesen jetzt bis vorm Urlaub und dann kamen halt jetzt noch so neue Ideen dazu und da lag es bei mir zu sagen, entweder mache ich das halt oder nicht. Und ich dachte mir so, ja komm, ein bisschen, why not?
Ja, aber ist ja voll cool. Seit wann bist du jetzt selbstständig? Ist es schon ein Jahr? Nee, ne?
Ein Jahr und 3 Monate
ungefähr. Ach, im Sommer war es ein Jahr quasi.
Ja. August war es, glaube ich.
Okay. Aber weil, das ist ja voll cool so, weil die Sorge, die man sich da ja irgendwie vielleicht so ein bisschen von außen machen kann oder die man auch berechtigterweise vielleicht erstmal hat, weil man nicht weiß, wie läuft das so an und was passiert so und was ist, wenn keine Aufträge kommen und so, ist ja bis jetzt mega chillig, weil du hast einen festen Auftrag von Anfang an und ein zweiter kam relativ schnell danach ja, glaube ich, schon direkt dazu. Ja. Und wahrscheinlich, also wenn du 2 so lange so gut halten kannst, dann könnte ich mir vorstellen, dann gibt es da quasi auch noch zwei, drei, die quasi auf Halde liegen, wo man sagen müsste, hey, wenn du Bock hast, komm dazu, wenn nicht, dann nicht. Ja, also ja. Wir sind weit weg von Existenzängsten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Trick ist einfach, und das habe ich auch bestätigt bekommen, weil ich auch zwischendurch nach Feedback gefragt habe bei den Leuten, so nach dem Motto, hey, seid ihr happy, passt das alles? Und eine Aussage, die einfach, glaube ich, das auf den Punkt bringt, warum eben Leute dann auch gerne das mit mir dann machen, egal wie groß das Projekt letztendlich ist, ist einfach, wenn du weißt, die Person denkt halt mit. Und was es konkret bedeutet, ist, sind so Kleinigkeiten, ja, wie wenn jemand sagt, hey, ich brauche eine Webseite und du bist in der Lage, halt eben selber ein bisschen zu recherchieren und ein paar Texte zu schreiben zum Beispiel. Und du gehst nicht davon aus, die Person diktiert dir jedes Wort und so weiter. Und das ist für das Gegenüber halt so, so viel angenehmer. Auch wenn du vielleicht nicht die Skills hast im Design oder was auch immer, wenn du aber in jedem Bereich einfach mitdenkst und quasi alles so zu 80% gut erledigst, wo jemand anders, der auf eine Sache spezialisiert ist, vielleicht eine Sache zu 100% kann und den Rest zu 0%, ja, ist das halt viel, viel wertvoller und einfach viel, viel schneller einfach, sodass einfach viele Themen super schnell erledigt sind. Keine Ahnung, wenn jemand sagt, hey, kannst du mir eine soziale eine Seite für LinkedIn machen, so, dann hat das irgendwie eine Viertelstunde gedauert. Und halt, weil ich halt einfach wusste, ich kann mir aus allen möglichen Sachen irgendwie so das zusammenbasteln. Ich hatte ich brauchte nicht mehr als die Frage, kannst du mir das zusammenbasteln? Ich brauchte keinerlei Direktiven oder irgendwelche Anweisungen oder sonst was. Und ich glaube, das war halt immer das bisher am meisten gehörte Feedback, dass es das halt super angenehm ist. Weshalb dann auch einfach, ja, die Themen halt einfach auch gerne an mich gegeben werden und ich halt irgendwie einen Anlass, dass ich sogar besser könnte, aber den halt mehr briefen muss. So. Und das ist,
der World of Warcraft-Druide dankt. Ja, das ist wirklich ganz cool. Aber das, wenn du jetzt das so sagst, das ist mir noch nicht so bewusst in den Kopf gekommen, aber das ist ja auch, akzeptiere das einfach, dass ich das jetzt sage.
Nein.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich auch, egal mit welcher, also du bist einfach ein guter Problemlöser, so. Also der Equalizer, könnte man sagen. Naja, also,
ist das so ein Auftragskiller in dem einen?
Ja, ja, ja. Das ist Denzel Washington.
Geil.
Nein, aber, Denzel Washington. Nee, aber so nach dem Motto, ich wüsste jetzt, egal welches Problem das mir jetzt vorkommen kann, jetzt nicht löse den Ukraine-Krieg, sondern irgendein
also Problem, da hätte das ich hier.
Moment! Stop the count! Nee. Aber das, wenn ich jetzt wüsste, irgendwas, was in meinem Alltag real mich betreffen könnte, kann ich dir vorwerfen und wir könnten da gemeinsam, also weil ich dich damit ja nicht allein lassen würde, aber wir könnten gemeinsam da relativ schnell eine gute Lösung finden. Und das ist natürlich eine total coole Eigenschaft, wenn gerade als Arbeitgeber oder halt auch als Freund, du weißt, du wirfst dem Willi was hin und der ist zum Beispiel, weil ich bin da so ein bisschen anders, ich kann mich, glaube ich, auch um viele Dinge kümmern, aber ich würde sehr viel Nachfragen stellen, weil ich mich absichern will, weil ich ein bisschen unsicher bin vielleicht oder so und will viel des anderen dann hören. Und ich glaube, du hast mittlerweile, besonders auf deinem Gebiet, halt so viel Erfahrung gesammelt in diesen dann eben konkreten Fällen, dass du eigentlich, wie soll ich sagen, dass du schon mehr Fragen gehört und beantwortet hast, als der Auftraggeber initiativ überhaupt erstmal stellen kann. Weil du schon viel mehr damit gearbeitet hast und viel mehr Blick hast, sodass halt jeder denkt, wow, der Willi kann das einfach alles. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und das ist halt irgendwie wahrscheinlich dieses Coole, was man dann irgendwie auch Arbeitserfahrung oder so nennt. Ne? Weil das ist ja das, was ich in Schule auch eben merke. Der zweite Durchgang Peda-LK, der läuft halt fast wie von selbst, im Vergleich zum ersten, wo man halt echt sich tausendmal hinterfragt, man weiß, ich klappt das Ganze überhaupt irgendwie.
Ja,
und
ja,
irgendwann ist man halt auf diesem Punkt, wo man weiß, hey, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und jetzt kann ich meinen Job gut machen. Das ist irgendwie cool.
Ja, ja, das auf jeden Fall und das ja, das kannst du halt einfach nur, wenn du halt viele Sachen einfach gesehen hast. Und das ist halt irgendwie ganz schön, weil ich einfach Glück hatte in den letzten Jahren, dass ich immer irgendwelche Rollen hatte, wo du einfach viel Einblick in viele Themen hattest. Und dann merkst du halt auch, wie bei vielen Themen einfach die, also viele Themen erscheinen am Anfang so groß. Um ein Beispiel zu nennen, denkst du, irgendwie sagt jemand, oh, du musst dich um Datenschutz kümmern und dann ist das so ein riesiges Thema, du weißt gar nicht, was es bedeutet. Ja, und wenn du aber gesehen hast, was hinter den Kulissen dann passiert, wie Leute das lösen, dann stellst du fest, ja gut, ne, 80% kriege ich halt auch gelöst und der Rest kaufst du halt als Risiko.
Und ja. Oder fragst du halt doch einen Experten,
oder
eine Expertin
so.
Oder einen Experten noch mal kurz nach.
Exakt. So, ne? Und das heißt, einfach mal die Chance zu haben, so viele Sachen zu sehen, hilft dir halt dann auch irgendwie, die Angst vor den Themen zu verlieren. Weshalb ich auch immer jedem raten würde, wenn du die Chance hast, viel auszuprobieren, so am Anfang der Karriere. Das ist super geil, weil du weißt halt nie, wann dir diese kleinen Infos irgendwann mal wieder nützlich sein werden. Und so habe ich halt auch über die letzten 10 Jahre immer wieder irgendwelche Sachen so aufgeschnappt. Und das waren selbst irgendwelche Praktika bei der Bank, wo ich weiß, oder habe ich mal was über Risikomodelle gelernt. Und ich habe nie gedacht, dass ich damit irgendwas anfangen kann in meinem Leben. Und dann stellst du aber fest, dass andere Risikomodelle in Nicht-Banken-Kontext genauso funktionieren. Das heißt, dafür nimmt dir das auch die Angst vor diesem großen Thema, so Risikobewertung von irgendwas. Und dann merkst du auf einmal, es ist gleich hin und blau. Und deswegen.
Ja, und das ist total, ich glaube, eine total gute und wichtige Aussage sozusagen, weil ich glaube, nicht alle sind so verrückt wie du in der Form, dass sie schon relativ viel Veränderung sich oft wünschen. So, ich glaube, viele gehen, also ich glaube, der Normalfall, also jetzt ohne es zu werten, ne, aber ich glaube, die meisten Leute sind erstmal so, ah, jetzt bin ich im Beruf, ich hab's geschafft, ich will jetzt hier bleiben, so. Und wir kennen das alle von Umzügen. Wenn wir einmal umgezogen sind, denkt man zum Anfang so, ah, die Lampe muss ich tauschen, das muss weg und niemals habe ich das und das akzeptiere ich auf keinen Fall. Wenn aber dann 4 Wochen vergangen sind, ist so, ach, das? Ja, ach, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, ist doch egal. Und man wird halt schnell, positiv wie negativ sozusagen, bequem. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit gab es bei dir nicht so richtig. Einmal selbst gesteuert, aber auch so ein bisschen von außen. Also ich glaube, beides hat so ein bisschen damit reingespielt. Und dadurch hat man eben diese vielen Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, das machen viele nicht. Also ich ja in der Form eben auch nicht so. Weil man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich mal angekommen, jetzt will ich mal Ruhe haben. So. Und deswegen finde ich es ganz spannend, wie viel Vorteil das bringen kann, weil wir sehen ja auch also ich kann es jetzt immer nur auf Schule beziehen, also ich glaube aber generell, dass sie das gut auf Leben übertragen, dass wir ja viel lieber mit Menschen uns umgeben und zusammenarbeiten, auch jetzt sage ich mal im sozialen Kontext oder im gemeinsamen, wir planen einen Ausflug mit Menschen, die selber eine Idee reingeben, die eine Frage stellen, die sagt, hey, kannst du uns Hotels buchen und dann nicht 2 Wochen später, hey, übrigens, hast du eigentlich daran gedacht, oh ja, was wollten wir eigentlich nochmal, hey, was willst du nochmal machen, wo wolltest du hin und keine Ahnung was, also dieses, ich kann mich darauf verlassen, du bist verbindlich und da ist jemand, der geht Dinge eben auch an, ich glaube, das ist was eine große Kompetenz ist, die halt vielen auch oft fehlt und was total cool ist, wenn man das eben kann und macht und tut.
Ja, oder ich vergleiche das so gedanklich so ein bisschen mit so Kreuzworträtseln oder Sudoku. Da ist das, was Spaß macht, eben das Ding zu knacken. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde in einem Kontext arbeiten, wo ich nicht keine Rätsel lösen sollte, sondern wo es einfach nur darum geht, etwas zu erlernen und dann abzuarbeiten, was ja Großteil der meisten Arbeitsplätze irgendwie darstellt, dann wäre es einfach so, als würdest du irgendwie immer das gleiche Sudoku spielen. Und das wäre einfach endlos langweilig für mich. Also, das wäre einfach, das hätte keinen Reiz, das würde mich dann, weiß nicht, stell dir mal vor, du löst 2 Mal das gleiche Kreuzworträtsel und das ist für die nächsten 40 Jahre meines Lebens.
Und dann denkst du, ja, glaube ich, geschafft.
Nach einer Woche würde ich mir am liebsten dann, weiß ich nicht, die Augen ausstechen, damit ich das nicht mehr sehen muss, weil es so langweilig ist.
Um das mal ganz undramatisch zu formulieren.
Ich wollte erst mal sagen, da würde ich am liebsten was anderes, aber dann habe ich mir gedacht, das ist dann wäre das Leid hier beendet. Gut. Aber nee, Quatsch. Also und so glaube ich, kann man sich das vorstellen. Und stattdessen bin ich halt eher so, dass ich denke, oh, mir macht es halt Freude, neue Rätsel zu entdecken und die dann irgendwie zu lösen. Und dann halt noch zu merken, okay, wenn es ein ähnliches Rätsel ist, kannst du es diesmal schneller lösen. Und dann hast du diesen Spielcharakter irgendwie mit dabei. Und dann macht es halt auch immer Bock. Also dann ist es auch einfach spannender.
Und das andere Beispiel wäre wahrscheinlich auch eher dann die Leute, die leider, also gar nicht, ist ja gar nicht immer so super selbst ausgesucht, sondern auch gar nicht so zwingend so schnell änderbar. Klar, irgendwie vielleicht veränderbar. Aber die dann auch sagen, naja, ich mache den Job und ich krieg mein Schmerzensgeld dafür. Ne? Die dann nicht sagen, ich krieg ein Gehalt, sondern Schmerzensgeld. Ja. So, wo man dann so sagt, ja, ich mache das eigentlich nur, weil die Bezahlung irgendwie okay ist, aber mein Job ist halt irgendwie kacke. Ist ja auch fein, wenn das für Menschen taugt so oder wenn das vielleicht nicht anders geht. Aber umso schöner ist, wenn man sagen kann, das ist bei einem irgendwie nicht so. Und das ist doch irgendwie super cool.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja das, was. Ich glaube, temporär kann man immer auch mal mit Schmerzensgeld irgendwie arbeiten. Also einfach nur auch, um mal realistisch zu bleiben, selbst wenn dir irgendwas nicht so gefällt, aber das gerade irgendwie dein einziges Ding ist, was du machen kannst oder du brauchst halt Zeit, um was anderes zu erlernen oder so. Dann akzeptierst du halt ein bisschen Schmerz, aber weiß ich nicht, Menschen, die das ewig lange über sich wissen und dann akzeptieren, das finde ich irgendwie seltsam. Also das verstehe ich nicht, warum man das dann macht, aber gut.
Ich glaube, es macht einfach einen unglücklich. Wahrscheinlich gibt es immer Einzelfälle, wo man dann irgendwie vielleicht die Gründe irgendwie vielleicht ja noch irgendwie nachvollziehen kann, aber grundsätzlich, ja, ist es halt irgendwie, macht es einen nicht glücklich im Zweifel. Ne? Ja, und das, nur um die letzte Parallele zu ziehen, das ist ja auch immer das, was wir, also ich glaube, wir waren nicht besonders super schlau in Schule und besonders intelligente Kids oder besonders fleißig, aber ich glaube, wir hatten halt immer in Unterricht halt Spaß und hatten irgendwie Bock, da mitzumachen und da dachten halt so, okay, ich kann jetzt hier Probleme lösen, so Dokus lösen und versuchen irgendwie im Unterricht zu lösen und auch wenn ich nur das Konstrukt Unterricht versuche zu lösen, im Sinne von, was muss ich tun, damit ich hier mit möglichst wenig Aufwand am Ende eine gute Note kriege oder wie auch immer, das macht einem ja selber viel mehr Spaß und hat man selber viel mehr Freude an Schule, ja, wenn man so die Tage angeht, als wenn ich weiß, jeder Tag ist die gleiche Scheiße, ich sitze da, ich löse jeden Tag das gleiche Sudoku, weil mein Sudoku darin besteht, da zu sitzen, nicht aufzufallen, keinen Anschluss zu kriegen, keine Hausaufgaben zu machen, nicht vorzulesen, mich nicht zu melden, Hauptsache ich überstehe diesen Tag, dann ist es natürlich klar, dass irgendwann die Lust komplett verloren geht. Klar. Und ich glaube, da muss man sich halt eben dann Dinge in Schule zum Beispiel oder in Beruf suchen, wo man dann vielleicht sagen kann, hey, ich kann dieses Feuer vielleicht zumindest im Kleinen entfachen. Ja, ja. Zumindest nur in Bio und Pedda zum Beispiel, was total verständlich wäre. Oder, also ich glaube, das ist halt oft was dann eben auch Schülerinnen und Schüler, gar nicht nur zwingend im Beruf, wo man dann sagt, ich habe ein Schmerzensgeld, weil in Schule, naja, hast du das irgendwie nicht so richtig. Da ist vielleicht das Schmerzensgeld, dass du zumindest coole soziale Kontakte hast, wenn überhaupt. Aber ich glaube, der Rest muss auch nicht scheiße sein, sondern ich glaube, man kann sich den auch irgendwie ganz nett machen, dann, indem man sich dann eben diese Dinge sucht, wie in Gruppenarbeiten, nicht zu sagen, ich lehne mich zurück und irgendwie überstehen wir es schon, sondern eben dem dann mitzugehen und wie du gesagt hast, was eben die Fähigkeit in deinem Beruf vor allem ist, zu sagen, wie kann ich jetzt hier dieses Problem lösen und wenn das Problem ist, wie können wir diese Gruppenarbeit gut zu einem Ende bringen, dass alle irgendwie einigermaßen dabei waren.
Ja,
so, ne? Und also man kann sich viele Dinge suchen, die, glaube ich, dann ein bisschen Spaß machen können, nur ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen viel verlangt, zwingend von 14-Jährigen, die das vielleicht noch nie gehört haben oder darüber gar nicht nachgedacht haben, aber es wäre schön, wenn das so wäre.
Ja, und vor allem finde ich halt an die berufstätigen Leute halt, die Schülerinnen und Schüler können halt nichts groß machen. Ne? Die können sich zwar die Sachen in den Fächern suchen, die ihnen Spaß machen, aber die können die Schule nicht skippen.
Ja.
Jedenfalls nicht bis zur bestimmten Altersgrenze. Und im Beruf gilt diese Ausrede. Also da kannst du halt wählen. Du kannst halt sagen, gut, ich find's halt doof, machst was anderes. Und deswegen gibt es eigentlich keine Ausrede, außer irgendein Härtefall.
Oder ich mach's halt so lange bis, also nach dem Motto, ich kann es mir nicht leisten, so anfänglich im Zweifel, ne, dann halt sich Geld anzusparen, sich vorzubilden und sonst irgendwas. Und klar, wie du sagst, Einzelfälle mit, okay, ich habe 7 Kinder auf einmal, ich bin alleinerziehend und keine Ahnung was. Klar, das kann es halt irgendwie immer geben und darüber kann man halt nicht zwingend urteilen. Aber ich glaube, es gibt genug Menschen, die leider auch so nicht besonders glücklich in ihrem Job sind und einfach in der Starre sind, obwohl sie was ändern könnten im Zweifel. Das sehe ich ja bei Lehrerinnen und Lehrern leider auch ab und zu. Aber, naja.
Und ganz kurzes, schönes Beispiel. Ich habe gestern einen Freund getroffen, ganz spontan, den Rico.
Du hast Freunde?
Ja.
Rico! Grüße, Rico.
Grüße, der hört das nicht, hat er gestern gesagt, habe ich mich verstanden. Oh. Ich gesagt, kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen. Nee, und es ist ganz cool zu sehen, weil er ist jetzt Papa und
hat er seine Polizeifortbildung gemacht? Er war doch letztes Mal bei dieser Fortbildung irgendwie oder
alles erledigt,
Weiterbildung. Ne?
Aber cool. Um da auch mal so ein schönes Beispiel dafür zu geben, wie es halt auch gehen kann, halt, wenn man halt oft hört, ja, ich kann es mir nicht leisten. Die beiden haben es jetzt zum Beispiel hinbekommen, beide Teilzeit zu arbeiten oder Teilzeit zu studieren. Und also eine arbeitet, andere studiert und mit Kind und allem, was man so zum Leben braucht und das funktioniert. Also ne, für all die sagen, ja, aber es ist alles so teuer und ich kann es mir nicht leisten. Es gibt Menschen, die kriegen das auch hin, irgendwie mit einem halben Gehalt quasi als Familie irgendwie klarzukommen. Mhm. Und das halt, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen. Und ich finde das ein schönes Beispiel dafür, dass man halt eigentlich diese Ausrede, es ist alles so teuer, eigentlich auch hinterfragen muss, weil wenn das geht, dann frage ich mich, wie kann es sein, dass dein Leben gerade aus Geld zu teuer sein muss? Erstmal, wenn wir Netflix kündigen und den ganzen Rest halt auch. Also das fand ich ganz schön zu hören, dass das geht.
Ich bin mal gespannt, also ich kann das, also finde ich total schön, dass es bei Rico so ist. Ich bin mal gespannt, wie das so ist jetzt in einem halben Jahr. Ich kann es wirklich überhaupt nicht abschätzen, wie stark uns das zum Beispiel als Deutschland oder uns als Europa jetzt alles wirklich so hitten wird, weil man liest ja gerade auch alles so von super duper mega Katastrophe und die Schere zwischen Arm und Reich und das alles wird so unglaublich schlimm, das, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was halt super nicht nur scheiße für die Menschen wäre, sondern weil dann wissen wir jetzt schon, oh, AfD-Zahlen steigen und irgendwie wird alles unruhiger und es wird irgendwie kacke und was weiß ich nicht und so. Ne? Also das nur, um es mal ganz kurz einfach nur anzureißen, und Spanner oder die andere Seite, die halt irgendwie sagt, ja, das wird irgendwie ganz gut funktionieren, wir müssen jetzt 2 Jahre durch und dann gibt es Entlastungspakete, die irgendwie dann funktionieren und ja, wenn die Politik mal ein bisschen in die Puschen kommt, dann sind die Leute auch wieder einigermaßen zufrieden. Ich bin wirklich gespannt, also ich, weil, wie gesagt, was ich jetzt gerade auch so an einigermaßen wissenschaftlichen Sachen irgendwie gelesen habe, hat mir schon den Eindruck gegeben, ah, es wird spannend. Also es wird spannender als erstmal gedacht, aber da haben wir ja schon vor ein paar Podcasts drüber gesprochen. Nur ich glaube, das wird dann auch nochmal eine neue Herausforderung für viele Menschen, leider. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen.
Ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall.
Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt sympathisch den Schwung zu.
Ich kann's für dich übernehmen. Also scheiß mal auf die Zukunft, scheiß mal auf unser Überleben. Wir reden jetzt mal über Urlaub. Weil es gibt auch schöne Dinge im Leben. Man muss sich auch mal gönnen können. Also reden wir jetzt über den.
Oh Gott, wie unangenehm.
Nein, Spaß. Ja, es ist auch vorbei.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Aber. wir können ja direkt, also ich habe ja das auf Instagram schon mal ganz kurz so angedeutet, wo ich dann so schnell gemerkt habe, aber wenn ich damit jetzt anfange, mein Ziel war ja im Urlaub das Handy quasi eigentlich wegzulegen und das habe ich dann auch im Urlaub zum Glück geschafft, das war echt ganz cool, mal eben nicht am Handy zu sein, mal nicht irgendwie Twitter zu checken und zu gucken, was passiert denn gerade so, und das war wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich wirklich sagen, weil man hört das ja immer nur so, dass Leute das so sagen, dass das wirklich ganz cool war. Und jetzt habe ich es mal selber erfahren, dachte mir, ja, aber wirklich ganz cool. Aber jetzt auch nicht Welten verändert. Also ich dachte jetzt auch nicht, oh, meine Perspektive hat sich geändert. Ich habe TikTok mal wieder gelöscht, ne, Willi? Nein, Quatsch. Alles ist anders. ja, aber mein Start war halt irgendwie, unser Unterstart war sehr, sehr witzig tatsächlich. Weil, also ja, ich versuche es nicht zu lang zu machen, aber ich glaube, gerade der Anfang, der hat ein bisschen viel Comedy-Potenzial. Weil, also pass auf, ich habe es mir so ein bisschen aufgeschrieben während im Urlaub schon, weil ich dann so wusste, okay, das ist podcast-relevant. So, es ist zwar scheiße, du musst eine Story draus machen quasi.
Ja, ja.
Also, unser Flieger ging um 13.25 Uhr von Düsseldorf, nicht Weeze. Wir erinnern uns an das Urlaubsdebakel Fuerteventura, yes, Flieger Weeze, yes, Düsseldorf, yes. Tape 37. Um 13.25 Uhr sollte der Flug gehen. Und als wir dann sind wir mit der Bahn hingefahren, das ist super easy, mit dem RB hier irgendwie dann nach Düsseldorf zu fahren. Das war total entspannt, eine Stunde dahin. Man sollte ja 3 Stunden früher da sein, wegen Ferienanfang. Es war ja wirklich der Samstag, wo wir schon so dachten, hui, also wenn Ferienanfang ein Problem wird, dann sind wir mal diesmal mittendrin, ja, irgendwie. Ja. Was man sonst immer nur von Nachrichten kennt. Das war tatsächlich aber da super entspannt. Also es war super easy. Nur da haben wir schon festgestellt, irgendwie hat unsere Airline nur so 2 Schalter offen und die dauern super lange. Mhm. Super, super lange. So rechts und links, diese ganzen Airlines, die man irgendwie auch so kennt vom Namen. Unsere kannte man jetzt nicht vom Namen. Welchen
seid ihr geflogen?
Smartlinks ist lettisch. Latvia.
Ah.
Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch schon insolvent. So, mal gucken. Und dann haben wir gerade quasi unsere Koffer, wir standen in dieser Schlange zum Koffer einchecken, wir standen, glaube ich, 2,5 Stunden in dieser Schlange zum Koffer einchecken, obwohl die quasi, ja, obwohl die aber nur lang war für, sage ich mal, eine Stunde maximal, also irgendwie war was langsam und irgendwas was komisch, okay, so. Und bei in dieser Schlange stehen haben wir schon so gemerkt, habe ich dann auf einmal gemerkt, hier laufen auf einmal so aufgeregte Partnerinnen oder Partner, also einer stand in der Schlange und die anderen kamen dann irgendwie von Toilette und waren so, und ich habe Chiara irgendwie Hörbuch gehört, das neue von Stephen King, Fairy Tale, bis jetzt ganz cool, ist halt neues Stephen King Buch, irgendwie ganz cool, bis jetzt noch nicht so horrormäßig, ehrlich gesagt, so haben wir gehört und dachte mir so, oh ja, mit einem Ohr mal so ein bisschen guckt, was ist denn hier eigentlich der Ruckus, würde man sagen vielleicht.
Nein, niemand sagt das. Keiner.
Niemand sagt das? Okay, das niemand sagt das. Jedenfalls.
Wenn Maxi dazu Hörbücher hört, dann lernt er neue Wörter kennen und die dann direkt
platziert. Ich muss die dann austesten. Ich muss das dann austesten. Wo ist der richtige Punkt, um das zu platzieren? So, und dann haben wir gesehen, okay, Flug delayed auf 19 Uhr. Und ich war so, hä? Von 13 Uhr 25 auf 19 Uhr. Normalerweise ist dann noch so ein Flug irgendwie eine halbe Stunde später, eine Stunde später. Ist ja auch scheißegal, ob der eine Stunde, eine halbe Stunde später geht. Ist ja wurscht. Ja, aber ja, ja, war bis 19 Uhr. Und wir waren aber tatsächlich erstaunt. Also ich konnte mich selber, ich fand es spannend, mich mal in so einer Situation zu erleben, weil ich ja schon eigentlich da so ein Strukturtyp bin, dass ich mir so denke, okay, alles ist geplant, es soll alles so laufen wie geplant. Und wenn nicht, dann habe ich ein Problem und Error in meinem Kopf. Aber es war total entspannt, weil für uns war halt klar, unser Urlaub fängt in dem Moment an. Das heißt, wir haben unser Hörbuch weitergehört, haben die Koffer eingecheckt, super easy, und haben uns dann da irgendwo schön irgendwie auf irgendeine Couch gehangen und haben da irgendwie 6 Stunden lang Serien geguckt, auf dem iPad vorher runtergeladen. Oder ich habe Fußball, genau, Frankfurt-Spiel habe ich noch geguckt. 15:30 schön Frankfurt-Spiel geguckt. Das war auch chillig im Flughafen WLAN. Ja, das heißt, wir haben wirklich uns einfach eine gute Zeit gemacht. Wir haben coolerweise, also wahrscheinlich normalerweise, aber auch coolerweise, so 25 Euro Verzehrgutscheine bekommen pro Person. Das heißt, wir konnten da hinter dem Check-in quasi auch fressen und saufen, wie wir wollten. Also nein, also Essen und Trinken uns versorgen, ohne irgendwie jetzt schlechtes Gewissen zu haben, weil wir am Flughafen so mega viel Geld ausgeben. Genau. Und dann wird es immer 19 Uhr, man hat so langsam gemerkt, boah, ja, irgendwie, man sitzt sich dann schon noch nicht so geil und okay, aber kein Problem. Dann wurde der Flieger von 19 Uhr auf irgendwie 20 Uhr verschoben, dann von 20 Uhr auf 21 Uhr und dann von 21 Uhr auf 21.30 Uhr. Das war dann so ein bisschen zäh, weil vorher war halt klar, ich kann mich halt auf diese 6 Stunden irgendwie einstellen und gut ist. Und dann war es immer so, ah, jetzt, nee, noch nicht, ah, jetzt, das lohnt sich nicht mehr, ah, doch, ja, nee, ah, doch. Hab mir einen schönen Comic am Flughafen gekauft, das war schön. So einen coolen Arkham-Comic, war ganz gut. Und hab da ein bisschen rumgelesen und ja, schlussendlich, vielleicht noch witzig, Chiara hat noch dann so ein bisschen Frust-Shopping gemacht und hat sich dann so ein UV-Nagelset gekauft.
Geil. So, so mobiles,
haben wir auch direkt im Urlaub ausgetestet. Ja, du hast dann so eine kleine Lampe, wo du deine Finger so drunter legst quasi.
Ja,
und so. Deswegen, ich hatte im Urlaub, habe ich dann auch schön mir die Fingernägel machen lassen. Das war wunderschön. Aber ich habe für mich festgestellt, ich habe eine Woche lang den Nagellack getragen. Und auch bei der Hochzeit jetzt, wo ich letztens war. Und dachte mir so, ja. Weil ich dachte mir so, okay, ist es wie Armbänder? Ist es für mich wie so eine Kette und ein Armband? Und ich finde es irgendwie ganz cool. Und ich dachte mir, okay, es ist nicht meins. Okay. Also ich habe gemerkt, ich mag das Statement in der Form dahinter, dass ich mir denke, hey, warum denn nicht so? Als Mann kann man das tragen, finde ich irgendwie fein. Aber ich bin halt keine Litfaßsäule, der jetzt für irgendwas werben muss, wo er sich selber nicht so mega wohl mitfühlt. Da habe ich so gemerkt, passt irgendwie nicht so zu mir, fand ich cool, aber ich brauch's auch nicht mehr weiter zu tragen. Ja. Irgendwie, das war mein kleines Fazit zur Nagellack-Experience. Jedenfalls kommen wir zurück zu dem Flug. Dann hat man, also, und jetzt muss man so ein bisschen zwischendurch, man hat natürlich immer die gleichen Leute gesehen. Witzigerweise war auch ein Schüler aus meiner vom HBG da, so, das war ganz lustig, mit seiner Family, aber so ein 5-Tester, 6-Tester, glaube ich. Wir haben uns zwischendurch immer schon so Hallo gesagt und dann so, oh nee, noch länger und oh, und es war irgendwie ganz süß, also war überhaupt nicht schlimm, war total nett. Und hat aber schon gemerkt, okay, der Großteil der Menschen wird langsam auch ein bisschen genervt, um es positiv zu sagen. Weil natürlich muss man sagen, ne, Kerr und ich war sehr super entspannt. Das war für uns ja wirklich völlig egal. Aber wir haben Leute zum Beispiel da, so, ich habe dann versucht, so mit meinen Fledermausohren alles so ein bisschen mitzunehmen, damit ich quasi auch mitbekomme, was so gerade am Start ist. Weil die haben ja mit ihren Reiseunternehmen telefoniert, die haben das geklärt und versucht, das zu klären. Und ich hatte halt keinen Bock, irgendwas zu klären. Ja, ja. Das heißt, ich habe immer nur versucht, so ein bisschen zuzuhören und habe gemerkt, wichtig? Nee, nicht wichtig. Wichtig? Nee, nicht wichtig. Das war total entspannt für mich, weil ich wusste, ich muss mich um nichts kümmern, sondern ich sitze einfach da weiter rum. Aber viele von denen hatten halt auch Kinder dabei. Und das ist natürlich dann was anderes, ob du zu zweit da sitzt, deine Rings of Power-Serie oder Andor, die du da auf dein iPad geladen hast, oder She-Hulk und das vor dir wegbingst, als würdest du sonst auf der Couch sitzen. Oder ob du halt Kinder hast, die dann fragen, Mama, wann fliegen wir? Wollten wir nicht jetzt schon da sein? Und so. Das heißt, die wurden langsam auch ein bisschen gereizt. So, und dann ging es tatsächlich um 21:25 dann in den Flieger. Währenddessen hat uns schon quasi so ein Mitarbeiter von Smartlinks hat da schon so ein bisschen sich mit uns nicht unterhalten. Irgendwie hat so gesagt, ja, keine Sorge, wir fliegen auf jeden Fall, machen Sie sich keine Sorge, wir kriegen es hin, keine Sorge, keine Sorge. Der war auch wirklich ganz nett und wirkte ganz kompetent und so. Und dann sind wir im Flieger gewesen und dann hat man aber vorher schon so mit meinem einen Ohr habe ich schon so gehört, ja, es gibt sowas wie Nachtflugverbot und keine Ahnung, dann habe ich irgendwie schon mal in meinem Kopf schon mal gehört, also irgendwie schon mal mitbekommen, dass es wohl relativ hart ist, weil ich dachte mir so, ja, die lassen einen jetzt ja nicht von 13 Uhr bis 22 Uhr hier sitzen und dann sagen die, nein, sorry, die 10 Minuten habt ihr jetzt, zu fliegen. Doch, genau so kam es dann quasi. Das heißt, wir saßen im Flieger, haben da eine halbe Stunde gesessen, der Pilot hat sich gemeldet und meinte so, ey Leute, sorry, wir haben alles versucht. Wir haben noch versucht, irgendwie zu fliegen und irgendwie den Flughafen zu überzeugen, dass wir fliegen dürfen. Leider hat es nicht geklappt. Also bitte einmal auschecken. Und dann war im Flieger Stimmung, das kannst du dir vorstellen, so, so eine Scheiße, ich hasse alles. Und so richtig, weißt du, so Familienväter, die halt so richtig unangenehm ausgerastet sind. Das war schon, also es war ein großes Kino. Ja, ja. Also, weil, wir darf man nicht vergessen, wie gesagt, Kerl und ich hat nichts zu verlieren. Es war einfach für uns zwar auch nervig, muss ich zugeben, aber es war blöd, den ganzen Tag da rumgesessen zu haben in irgendeiner Form. Und man wollte dann los. Aber wir waren wirklich weit weg von, ach nee, und scheiße, sondern viel so, ja, okay, irgendeine Lösung wird sich jetzt geben, dann fliegen wir halt morgen. Also mir war halt nur wichtig, also ich konnte dann erst nicht so ganz greifen, naja, was passiert jetzt? Weil ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ich habe selber als Kind zu wenig Urlaube gemacht mit Fliegern oder sonst irgendwas, dass ich mich da auskenne. Und dann meinten schon andere so, ja, jetzt müssen wir uns aber ein Hotel stellen und so weiter und so fort. Naja, dann war es so. Wir mussten quasi aus dem Flieger raus. Dann standen halt da so 4 Polizisten. Man hat das Gefühl so, die wurden schon gerufen, damit keine Riots passieren, so ungefähr. Und so eine fiese Mutti von so einer Family geht mir so zu denen und sagt, you can kiss my ass! Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier aussteigen müssen und so weiter und so. Und das war so witzig. Also, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein, aber man kann es sich vorstellen, so eine deutsche Mutti dann mit so schönem englischen You can kiss my ass zu so Polizisten, die natürlich überhaupt nichts dafür können. Ja, und die sind auch nur so, gehen Sie bitte weiter, was passiert hier gerade? Und die Kinder der Mutter dann auch nur so, haben die so zurückgehalten, weißt du, so 13- bis 10-Jährige, die dann so sagen, Mama, nein! Mama, nein! Das war so unangenehm. Ja, aber nur, dass du so ein bisschen die Stimmung begreifen kannst, die dann da so herrschte. Und dann, das war wirklich das Demütigendste, das war mir auch echt, also, und dann mussten wir halt zurück zu diesem Gepäckband.
Ja, das Gepäck wieder.
Und dann eine halbe Stunde auf das Gepäck warten, muss ich so, ich hab's doch eben, normalerweise wartet man halt am Urlaubsort und denkst so, hey, gleich geht's los und so. Und jetzt war es so, jetzt warte ich hier, bis das Gepäck hier hinkommt und dann nehme ich das Gepäck und was mache ich eigentlich dann? Und morgen gebe ich das Gepäck ja wieder auf und hol's wieder woanders ab. Das war wirklich ein bisschen nervig. Ja, ja. Aber in der Zeit haben wir so ein bisschen Arbeitsteilung betrieben. Das heißt, Chiara hat sich da zu diesem Schalter gestellt, wo wir hingehen sollten und hat dann gesagt bekommen, okay, irgendwie für 150 Euro können wir uns ein Hotel buchen. Ja, ja. Und die zahlen das dann und morgen um 10.20 Uhr geht der Flieger. Da haben wir jetzt im Nachhinein erfahren, normalerweise zahlen das einem die Unternehmen, Flugunternehmen so irgendwie direkt und haben dann so einen Vermittler und keine Ahnung was. Wir mussten jetzt halt in Vorkasse treten und mussten das halt irgendwann wiederkriegen. Mal gucken wie, I don't know. Und wir haben uns dann mal einfach ein Hotelzimmer genommen in Düsseldorf.
Mhm.
Am Flughafen direkt, weil mit der Bahn irgendwie, dann war es mittlerweile, glaube ich, irgendwie 23:30
ja, nachts. Ja, klar.
Dann mit der Bahn nach Hause, morgens um 7 wieder da sein, wäre Killer gewesen. So, und das so zum groben Ablauf. Am nächsten Tag sind wir dann auch mit Verspätung von einer Stunde dann auch losgeflogen. Witzigerweise ohne Essen und Trinken an Bord. Irgendwie haben die das vergessen zu laden. Keine Ahnung. Wow. Und es ist wirklich super witzig. Und sind dann auch einfach angekommen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber was ich gemerkt habe, ich habe mir 2 Sachen dazu aufgeschrieben. Ich habe mir 2 aufgeschrieben. Ich brauche immer wen, der deutscher ist als ich. So, weil das war für mich halt wirklich das, was mir, glaube ich, so viel Entspannung gebracht hat, dass da diese ganzen Leute waren, die gleichen Gedanken natürlich wie ich hatten, so, was macht man jetzt, wie kann man das lösen und was gibt's jetzt für Probleme? Aber ich musste sie nicht aussprechen, weil ich gelassener war und wusste, ich habe um mich rum Leute, die genau diese Probleme alle ansprechen,
was waren
die
Leute anschreien.
Also, was waren das so für Themen? Ja, dieses, so nach dem Motto, dann haben die gesagt, was ist denn mit unserem Hoteltransfer? Ja. Werden wir dann da irgendwie vom Flughafen abgeholt und keine Ahnung was? Weil das sind ja so Fragen, die ich mir auch stelle. Checken die das dann sofort da? Wann wissen die das, dass wir jetzt am Morgen erst kommen? Ist das ein Problem für irgendwen? Und also, Spoiler, es ist gar kein Problem. Alles läuft von alleine quasi. Aber wie gesagt, ich als unerfahrener Urlauber, keine Ahnung. Und die haben halt dann mit den Reiseunternehmen telefoniert oder die hatten irgendwie eine Nilkreuzfahrt gebucht und haben dann irgendwie gesagt bekommen, was hatten wir zum Glück nicht, irgendwelche festen Termine, aber haben dann gesagt bekommen, kein Problem, wir kümmern uns darum, sie können am nächsten Tag mitfahren und so. Also ich habe halt so um mich rum gemerkt, alles löst sich irgendwie immer zum Positiven irgendwie auf. Ja, das heißt, ich hatte keinen Punkt, wo ich irgendwie das Sorge hatte, oh nein, wir stehen dann da jetzt am Flughafen, keiner kommt, im fremden Land, was soll passieren? So ein bisschen irrationale Ängste, irgendwie, die man dann vielleicht hat, wenn man keine Erfahrung hat. Und das war irgendwie ganz, ganz entspannt für mich, auch zum Beispiel so Essensgutscheine. Für mich war nicht klar, dass es sowas gibt, aber vor uns haben die alle so viel Stress gemacht, dass es die dann irgendwann gab.
Ja.
So, weil die gesagt haben, uns wurde gesagt, wir müssen bei 6 Stunden mindestens. Wir mussten dann gar nichts mehr sagen. Für uns war so, hallo, wir waren total nett zu der, weil die die ganze Zeit nur angeschrien wurde. Und dann hat sie uns die halt so von sich aus gegeben und wir waren nett und alles war cool. Das heißt, um mich rum wurden alle Probleme angesprochen und gelöst. Und ich konnte da so im Windschatten so durchsmoosen durch die Zeiten. Das war irgendwie sehr angenehm, muss ich sagen. Weil genau das hat mir quasi auf der Fahrt zum Hotel dann so ein bisschen gefehlt. Kommen wir gleich zu. Und witzig war halt dieses, zweiter Punkt, den ich witzig fand beim Flughafen, diese Verbrüderung. So, dass dann so die meisten Menschen immer so, ja, habt ihr auch so einen langen Anfahrtsweg wie wir? Ja, ja, super schrecklich. Oder so, dann sagt der eine Partner zu anderen Partner, die zu zweit halt da sind, und sagen so, oh, jetzt verpassen wir diesen einen Tag da. Und dann kommt wer von hinten, ja, und wir verpassen nämlich auch zwei Tage. Das ist ja wirklich eine große Katastrophe. Diddly, diddly, doodly, daddly. Das heißt, weißt du, so, die Leute wollten in ihrer Empörung immer so Mitstreiter irgendwie haben. Und natürlich ist das in so einer Situation gefundenes Fressen, weil alle im Prinzip empört sind. Und ich und Chiara waren immer so, ja, ja, unterhaltet euch mal, Kopfhörer so drin. Gar nicht drauf eingegangen. Und um uns rum ging quasi die große Action ab und so. Da haben sich, glaube ich, große Freundschaften gefunden. Ich glaube, Liebespaare haben sich gefunden in der Wut, sozusagen. Das war echt witzig, weil wir haben ja dann, den nächsten Tag kamen wir ja wieder und da haben wir die ja wieder getroffen. Die waren so, hey, ihr seid wieder da, ach, wie schön, wie war euer Abend? Haben die Kinder denn mittlerweile und so? So, das war, muss ich mir vorstellen, die haben halt 9 Stunden da zusammen verbracht, im Zweifel, in, sag ich mal, für deren Empfinden dann, katastrophalen Zuständen. Also kurz vor Bombenablagen gefühlt. Ja, und das war irgendwie ganz witzig, was natürlich ein bisschen traurig war. Wir haben zum Beispiel dann auch nur mit einem Ohr mitbekommen, dass so zwei Mädels, die hatten irgendwie dann nur 5 Tage oder 4,5 Tage Ägypten gebucht und für die war halt dann quasi 1,5 Tage weniger. Mhm. Ist halt bei irgendwie 5 Tagen schon scheiße. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wer bucht auch 5 Tage irgendwie da so einen Flug und so? Ja, gut. Aber wenn du die ganze Zeit hast, ist das ja fein irgendwie, aber für die war es halt irgendwie richtig scheiße, weil das kann ja halt keiner ersetzen. Für Chiara, mich war halt irgendwie immer klar, naja gut, ob wir jetzt da irgendwie 9 oder 8 Tage sind, ist egal. Gib mir da 5 volle Tage und ich bin happy AF, so, deswegen ist es wurscht. Und deswegen konnten wir da halt auch irgendwie entspannt sein. Okay. So. Und deswegen hatte ich halt nie das Gefühl, mir nimmt da irgendwer was weg, was halt irgendwie auch ganz gut war. Aber das erstmal vielleicht zu der Flugzeugsituation, was halt wirklich, also richtig, richtig lustig war, da so mittendrin zu sein. Und jetzt kommen wir zu den Leiden des jungen Max in der fremden Kultur. Mhm. Wir sind dann da gelandet und das Erste, was für mich so war, ja, ich musste irgendwie auf Toilette. So. Und dann dachte ich, okay, bevor wir jetzt so den Koffern rennen, alle waren natürlich schon so in Hektik.
Ja, klar.
Und waren so, oh, jetzt sind wir aber da.
Verzögerung.
Keine Ahnung. Hoffentlich gibt's noch Essen im Hotel und oh, ist zu spät und whatever. So. Und dann war ich so, ich gehe erstmal kurz auf Toilette. So. Und dann, ich hatte halt kein Bargeld dabei, ist vielleicht schon ein Fehler von mir, weil ich muss dann natürlich mit rechnen, Trinkgeldgesellschaft, whatever. Aber ich dachte so, am Flughafen, hinter dem Security-Check, da kann ich noch irgendwie unbehelligt auf Toilette gehen. So war es nicht. Es waren ein Typ an der Eingangstür, der mir schon so die Hand hingehalten hat. Ich so, ja, sorry, no money, sorry. Und der war so, oh, no problem. War ich da drin und war da schön am, ich beschreibe es mal kurz bildlich, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, an dem Pissoir war ich da und habe den Freuden des Lebens getrachtet. Nein, also ich habe gepinkelt. Und dann kam aber Typ Nummer 2, der die ganze Zeit mit so Geld in seiner Hand schon um mich rumschlich. Er war ungefähr 30 Zentimeter neben mir.
Ja, geil.
Und die ganze Zeit, und ich stand dann da und der kam nur so, change, money, change. Und ich war so, sorry, no change, I don't have any cash, I can't. Ja. Und er ist aber nicht weggegangen. Er stand die ganze Zeit nur so da. Und ich war so, ey, da zu pinkeln war eine harte Aufgabe. Das war fast wie bei der Amtsarztnummer vorm Ref, nach dem Ref. Aber hat dann auch irgendwie auch funktioniert. Und dann war ich so, ja, sorry. Und dann meinte so, ja, no problem, go. Und war aber dann irgendwie auch ganz schön abgefuckt. Und ich war so, okay, hab ich jetzt hier einen Fehler gemacht, weil es gibt irgendwie, dass man da wirklich was bezahlen muss. Aber nee, so ist es nicht. Das habe ich dann später erfahren, kurzer kleiner Einblick. Es ist so, dass die ägyptische 2-Pfund-Münze genauso aussieht wie die 2-Euro-Münze.
Ja, ja.
Und deswegen kommen alle immer zu dir und wollen wechseln. Die wollen quasi, dass du den 10-Euro-Schein gibst und die geben dir 5 2-Pfund-Münzen. Und dann hast du quasi 40 Cent bekommen und der 10 Euro.
Ja, okay.
So. Das heißt, das habe ich schon so nebenbei mitbekommen und habe schon gemerkt, okay, das ist die erste Erfahrung in diesem Land, ich werde abgescammt.
Ja, ja.
Dann kamen wir nämlich weiter zum Visum. Man muss ja noch so ein Visum beantragen. Und dann waren da so Schilder direkt beim Ausgang so, 25 Euro Visum. Dann dachte ich mir so, ja, okay, das war im Internet so.
Ja,
machst
ja,
du halt, ne? Und dann kamen aber Leute von unserem Reiseunternehmen, also da kamen so viele Leute in verschiedenen T-Shirts mit den Reiseunternehmen drauf und man so, ah, hier, bei uns war es jetzt halt Schau ins Land, ne? So, kommen Sie hier, Schau ins Land, kommen Sie hier. Und dann war ich so, ja, okay, das sind ja unsere Freunde,
ja,
die sind
ja, ja
bestimmt cool. Anstatt irgendein so anonymer Schalter hier, dann gehen wir doch zu denen, ja, Visum, kein Problem. Okay, wir haben uns da angestellt und dann merken wir so am Ende der Schlange so, hier kostet das Visum 30 Euro pro Person. Ich war so, werde ich jetzt hier gerade wieder abgescammt?
Ja, ja.
So, weißt du, das war die zweite Erfahrung in diesem Land, dass ich so dachte, ah, auch unsere Freunde unseres Reiseveranstalters anscheinend, keine Ahnung, scammen einen hier erstmal ab. Und das war auch so komisch, weil dann kamen schon so andere von diesen deutschen Touris so, ah, geht nicht hier hin, geht da hinten hin. Und dann wurden die so ein bisschen aggressiv weggedrängt.
Ja.
Nach dem Motto, no, don't speak, weiter und so. Und dann so, was passiert hier? Ne? Und in mir war wirklich schon alles so dieses, ich nehme einfach die Maschine wieder zurück, weil du kannst dir vorstellen, das ist überhaupt nicht meins. So, das ist der Albtraum von mir, den ich überhaupt nur haben kann. Aber gut, mir das Gepäck geholt. Das Gute war halt irgendwie auch egal. Also jetzt die 5 Euro tun dann jetzt da zum Glück nicht so weh. Wenn es jetzt irgendwas anderes, also diese 40 Cent gegen 10 Euro, hätte ich mich ganz schön geärgert, wenn ich da abgerippt worden wäre. So dachte ich mir nur so.
Aber warum seid ihr nicht einfach rübergegangen zu den normalen Schaltern? So.
Ja, weil ich halt so ein braver Bürger bin, weil ich irgendwie dachte, wenn der Typ hier, ich dachte, die geben uns vielleicht noch irgendwelche Infos da an diesem Schalter von unserem Unternehmen, weißt du, das ist ja unser Reiseunternehmen, und ich dachte, okay, die geben uns das Visum und sagen uns, hey, übrigens, euer Bus steht da und seid ihr gut geflogen und irgendwie bla, und ich dachte irgendwie, ich werde da nicht begrüßt, keine Ahnung, irgendwas, und dachte, es gibt einen Grund, dass wir da hin müssen vielleicht sogar, weil nur die nicht mit einer Pauschalreise fliegen, vielleicht da ihr Visum kaufen, wir müssen das da kaufen. Keine Ahnung. Ich habe da nicht viel nachgedacht, sondern dachte mir so, okay, ich mache das, was mir gesagt wird, was vielleicht nicht besonders smart war, aber auch irgendwie okay. So, dann haben wir unser Gepäck geholt und wollten dann irgendwie raus aus dem Flughafen und dann kamen schon so 3 Leute mit so Gepäckwagen auf uns zu und waren so, ah, I can transport you back und so, where you from, immer so in Gespräche verwickelt und ich war so, da war ich mittlerweile im Level so, nee, fuck mich einfach nicht ab, Brudi. So, also, ich habe mich natürlich nett gesagt, weil mir dann schon klar war, okay, es geht hier nicht um Nettigkeit, es geht um Geld verdienen, was ja auch okay ist, so, ne, aber dann scam mich nicht. Sag mir, I can carry your bag, 5 Euros to your destination, my friend. Und dann sage ich ja oder nein. Aber dieses, where you from, und dann den Koffer schon so anfassen und quasi schon so gefühlt auf diesen Wagen heben und ich muss ihn quasi so sehr deutlich machen, nein.
Ja.
So, danke, nein, ich kann das selber. Und ich in mir diesen Konflikt habe mit, bin ich jetzt einfach ein unkultureller Assi, weil das ist irgendwie, gehört dazu und man muss das irgendwie, dann ist es unfreundlich, das abzulehnen oder keine Ahnung, was ich mir dann dachte. Aber dann dachte ich mir so, nee, fuck mich nicht ab, ich wurde hier gerade schon 2-mal fast weggescammt, du jetzt nicht auch noch.
Ja.
So. Und dann auch beim Rausgehen aus dem Flughafen war es schon super witzig, wenn man links in der Schlange stand, wurde der Koffer von einem so gescannt, also nicht gescammt, sondern gescannt, so auf irgendwelche Bomben oder whatever, und rechts nicht.
Oh.
Und dann war auch schon so, da waren so ein paar Leute vor uns, die schon sagten, hä, ist doch hier Betrug alles, ich gehe doch jetzt hier rechts, da wird doch nichts gescannt. Und dann so, Sir, kommen Sie mal her, Sir. Und das war schön durchgefilzt, wir haben uns einfach schön entspannt rechts angestellt und durchgegangen, fertig. So, dann kamen wir aus dem Flughafen raus und dann kann man sich das, wie man das so vorstellt, bei so Pauschalreiseländern wahrscheinlich, dass dann stehen dann auch in verschiedensten Farben diese Reiseveranstalter mit irgendwelchen Schildern und Taxifahrer mit Namen. Und ich hab mir so, oh Gott, das sind einfach 50 Leute, die hier vor mir stehen und irgendwelche Namen schreien. Wo bin ich hier? Ich will einfach nur, dass mich jemand an die Hand nimmt und sagt, hier, komm mit mir, ich führe dich ins gelobte Land, geh mit mir den goldenen Weg nach Ost oder so. Aber den gab es erstmal nicht, weil dann sind wir zu unserem Schau-und-Sand-Typen gegangen und er meinte so, Chiara Max, Palace Hotel? Nee, steht hier nicht auf. Also, was auch kulturell komisch ist, aber was mich irgendwie dann ganz positiv gestört hat, der hat relativ gut Deutsch mit mir gesprochen. Das heißt, ich wusste, okay, das ist jemand, der hat schon mal mit Menschen wie mir, Urlaubern quasi geredet.
Mm.
Ich habe dann zwar immer versucht, mit denen Englisch zu sprechen, weil ich es irgendwie höflicher fand. Keine Ahnung, ob das so ist, aber whatever. Also, irgendwie mir war, ich dachte mir immer so, hey, wir können auch eine Sprache sprechen, die dir vielleicht leichter fällt.
Whatever. Ja, ja.
Aber dann wollte der uns schon quasi für 2 andere Gäste da eintragen, weil dann war ich so, nee, wir sind Max und Chiara. Und dann meinten die, nee, aber wir haben nur Helena und Dietmar. Dann wollte er schon, ja, dann schreibe ich euch einfach drüber. Und ich war so, ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Ja, ja.
Und dann war aber so, hier Palace Hotel, Masalam, glaube ich, oder Hurghada, Und wir waren halt in Port Galib. Das heißt, es gibt dieses Hotel zweimal an zwei verschiedenen Orten, was ich ja wieder nicht weiß. Das heißt, eigentlich denke ich mir, das müsst doch ihr wissen, Freunde. Und dann aber so nach 5 Minuten von, naja, was passiert jetzt hier eigentlich, hat er gesagt, ah ja, hier, Ahmad, komm mal her, hier sind 2 Leute für dich. Und er hat auf seiner Liste quasi nur 4 Leute gehabt. Ja, ja. 2 davon waren wir, wo ich dachte, Bruder, du hast nur 2 Leute, die du mitnehmen musst. Dann achte doch darauf, dass wir hier da sind. So. Naja, auf jeden Fall war der dann auch erstmal nett. Dann, ja, kommen wir, ja, machen wir direkt weiter. Der war nett, hat uns dann erstmal stehen lassen und meinte so, ja, wir warten noch auf 2 Leute. Und dann meinte er, ja, klar, kein Ding. Und dann standen wir da eine halbe Stunde und die Leute wurden weniger und ja, der hat da rumgechillt und wir waren so, ja, Leute, ey, wir sind, also da ging mein Inneres dann auch immer los. Ich dachte, ey, Freunde, ich weiß, ich muss jetzt noch 3 Stunden in so hier irgendwie rumfahren. Ja, ja. Wir sind gestern Morgen um 9 Uhr quasi unsere Reise angetreten. Da kam bei mir auch so ein bisschen Ungeduld langsam auf und so ein bisschen Quengeligkeit nach diesen traumatischen Erlebnissen in dem Flughafen. Für mich traumatisch. Für jeden anderen Menschen völlig normal. Und jeder weiß, was passiert, nur für mich traumatisch. Ja, ja. Und dann meinte er, ja, wollt ihr hier warten oder wollt ihr schon mal zum Bus? Und dann waren wir so, ja, dann lasst euch schon mal im Bus setzen. Und dann meinte er, ja, wollt ihr was trinken? Und ich war so, ja, klar, irgendwie eine Cola und Wasser oder so. Und dann, nee, das ist ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt so, ich kann dir was zu trinken geben oder so. Also irgendwie hat er in seiner Formulierung sehr deutlich gemacht, wie ich fand, ja, das kriegst du von mir hier so, ne? Also es ist irgendwie Teil eurer, weil ihr 3 Stunden Fahrt kriegst jetzt von mir eine Cola und ein Wasser. Und dann waren wir so, ja, eine Cola und irgendwie kein Wasser. Und dann meinte er so, ja, zahlt ihr jetzt hier direkt oder zahlt ihr später? Und lacht dabei so. Und ich war auch so, haha, haha, ist ja ein witziger Gag. Ja. Weil das brauche ich nicht, ich habe mein Trinken dabei. Ich dachte, ich will jetzt höflich sein und sagte, ja, komm, dann gib mir was zu trinken, wenn du was zu trinken willst. Und dann war ich so, ja, ja, I'll be pay later. Ah. Und
bist du davon ausgegangen, dass er das als Joke, also als Witz meinte, oder?
Okay. Korrekt. Und dann sind wir mit ihm zu dem Bus gegangen, sind an diesen ganzen schön dekorierten quasi Reisebussen vorbei, mit diesem, wo überall drauf stand, ne, dass der Reiseveranstalter XY. Ja. Das ist wie so ein Film gewesen. Dann hinter so einem großen, schönen Bus stand so ein abgewrackter, wie so ein Pickup, quasi, nicht Pickup, sondern so ein Transporter, wie heißen die, so ein Sprinter. Und das war unser Bus. Das heißt, wir haben uns da reingesetzt, der Fahrer konnte halt kein Englisch und kein Deutsch, war nur so, hat dann die ganze Zeit mit ihm gesprochen, um dann mit uns zu reden. Und ich war so, oh Gott, jetzt auch noch hier, also nicht über ihn, mich aufgeregt, gar nicht, sondern eher, oh Gott, jetzt haben wir auch noch hier Kommunikationsprobleme, was ja auch mal mein Problem, was ich auch schwierig finde, wenn ich irgendwo bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht verständigen. Das gibt mir immer ein unangenehmes Gefühl. So, das heißt, wir saßen da drin und dann kam er mit den Getränken, dann ist er losgegangen, der Typ nochmal, und meinte, ich hole jetzt eure Getränke, habt ihr Bargeld dabei? Und da ist es mir so gedämmert, ich war so, yes. Und dann, okay, das macht dann irgendwie 3 Euro oder so. Und dann haben wir ihm die 3 Euro gegeben und er ist uns Getränke holen gegangen. Und ich sagte, er ist dann drin am quasi Getränkeautomat, hat er uns Getränke geholt. Und ich sagte, Bruff, sag mir das vorher, dann hole ich mir selber da was. Also du brauchst es doch nicht für mich machen. Aber das war auch eine ganz komische, wo ich dann wieder, also ich sag, erzähl das nur so ausführlich, weil dadurch klar wird, wie in mir absolutes Misstrauen allem und jedem gegenüber immer weiter gewachsen ist. Weil ich so dachte, ey Leute, beim Visum war das schon irgendwie eine strange Nummer, dass ihr als unser Reiseveranstalter irgendwie komisch wart. Jetzt du, der irgendwie jetzt eine halbe Stunde auf irgendwelche Leute wartet, kommen die noch irgendwie, existieren die überhaupt? Ja, jetzt sitzen wir hier in so einem Bus. Irgendwie, es ist ja vollkommen fein, für Getränke zu bezahlen, aber irgendwie war die Situation so komisch, dass ich dann auch so dachte, jetzt werde ich von dir auch noch in so eine unangenehme Sache hier reingequatscht, wo ich quasi nicht Nein sagen konnte, obwohl es einfach eine weirde Aktion war. Ja. So, und dann saßen wir irgendwie noch mal eine Viertelstunde in diesem Bus und dann meinte er so, ja, irgendwie, die kommen erst um 10 an, die haben irgendwie einen anderen Flieger genommen auf eigene Faust, fahrt jetzt schon mal, ich fahre mit euch ein bisschen mit und dann fahrt den Rest alleine. Und dann dachte ich so ein bisschen mit, ja, okay, der fährt irgendwie so eine, weil wir mussten fahren 3 Stunden, der fährt irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde mit und fragt so ein bisschen, hey, wie war euer Flug, wie kann es sein, dass ihr einen Tag später da seid, ist alles okay, können wir irgendwas für euch tun? Whatever. Nee, er ist mit uns vom Parkplatz runtergefahren, dann rausgestiegen. Und der Rest der Zeit sind wir dann 3 Stunden ohne jedes Gespräch mit diesem Typen gefahren zum Hotel. Ja, ja. Aber in mir war so, okay, ich werde entführt. Okay, was passiert hier? Also, ohne Scheiß. Ich war so durch anscheinend, dass ich wirklich dachte so, ich habe zu viele Filme gesehen. Ich habe zu viele Filme, gesehen, die irgendwie in so, weiß ich nicht, in so Wüstengebieten spielen und wo gleich schlimme Dinge passieren. Mhm. Ich dachte, Max, was ist aus dir geworden, ey? Dass du jetzt auf einmal hier so ein Spinner bist. Aber irgendwie hat uns alles, diese ganze Experience am Flughafen irgendwie ganz schön runtergezogen. Aber der Typ, der Fahrer, war super cool, war super süß. Der hat dann, zum Beispiel, der hat dann irgendwie nach so 2 Stunden muss er zum Tanken halten. Wir schon echt ganz schön durch da hinten auf der Couch, auf dem Sitz. Und hat uns dann so 2 süße kleine Mango-Trinkpäckchen geholt. Mhm. Und die uns einfach so reingegeben. Und wo ich sagte, ach, wie lieb, das ist nicht nötig, weil wir haben uns nicht mal mit dir unterhalten. Wir konnten nicht mal nett zu dir sein, weil ich nicht weiß, wie ich mit dir sprechen soll. Mhm. Aber das ist super lieb. So. Und fertig. Weißt du, das ist, nicht, dass man das verlangt oder so, aber das, wenn das andersrum gewesen wäre, hätte ich gesagt, nett, irgendwie wollen hier alle was Nettes für einen und irgendwie ist das doch cool und so. Aber ja, dann ging es quasi bergauf, weil man muss sagen, das war jetzt der große, schwierige Part, der gleich nochmal mit so ein kleines bisschen angefeuert wird. Und ab da wurde alles super cool. Wir kamen beim Hotel an, die waren super, super lieb, auch mit ein bisschen merkwürdigen Scherzen, so nach dem Motto, du hast den Perso denen gegeben, damit die dich irgendwie einchecken können oder was auch immer. Und dann wollte sie Person nehmen und er sagt so, ja, das macht dann 5 Euro. Und ich war so, ich bin nicht mehr geeignet für diese Scherze. Ist es ein Scherz? Ist es ernst? Ja, ich weiß es nicht. Und ich hab dann einfach nur so schlecht gelacht und er auch. Und dann waren wir beide witzig und dann war es irgendwie fertig. Also ich hab gemerkt, ich verstehe den Humor, glaube ich, nicht. Vielleicht, I don't know. Auf jeden Fall war das dann aber alles super nett. Es war super schön bei diesem Hotel. Wir kamen an, wir haben uns direkt wie im Traum gefühlt, wie so ein bisschen mediterraner Feeling und so. Es war also richtig, richtig, richtig cool. Auf der Fahrt haben wir leider wenig gesehen, weil es schon dunkel wurde, weil das war mir nicht klar. In Ägypten wird es um 6 Uhr dunkel und um 6 Uhr hell. Das ist einfach wirklich wahrscheinlich, weil es am Äquator liegt. I don't know. Erdkunde-Cracks wissen Bescheid. Und deswegen war es einfach super dunkel und wir haben gar nicht so viel jetzt von der Umgebung gesehen, so nach dem Motto, oh krass, aber guck mal, was man hier sieht, Meer, Strand, whatever. Und genau, sind dann zum Buffet gegangen und das zieht sich jetzt durch. Das war mega cool. Also die haben uns erstmal dann an der Rezeption erzählt, das ist ja oft bei so Hotelkomplexen dann irgendwie da, hey, ihr könnt auch zu diesem Hotel gehen und da essen und hier gibt es diese 8 Restaurants, also übertrieben, es gibt hier 2 Restaurants und da 2 Restaurants, eins Buffet, eins irgendwie italienisch und wir waren so, ja, das hat auf, ist egal. Und sind zu diesem Buffet gegangen. Das war richtig, richtig krass cool. Also, wir konnten für Chiara da todesviel vegan essen. Ich habe, glaube ich, auch durchgängig fast vegan gegessen. Ich habe, glaube ich, immer so Lasagne, also ein bisschen Käseauflaufgedöns gegessen irgendwie und morgens immer irgendwie ein Ei, weil die so geil alles halt live gemacht haben. Die haben irgendwie so Spiegelei, wie du das wolltest. Die haben Rührei gemacht, wie du es wolltest und Omelette und whatever. Immer frische Zutaten rein und irgendwie ganz viel geile indische Curry-Sachen und ägyptische Nationalsachen. Super krass, aber auch super cool, glaube ich, da war ich ja eh noch nicht so der große Fan von, super viel Fleisch da, so frisch gegrillt, irgendwie so richtig cool, glaube ich, gemacht. Also ich glaube, wenn man da Bock drauf hatte, war das richtig, also einfach richtig Hammer. Mhm. Und deswegen haben wir, Spoiler, auch bis zum Ende des Urlaubs kein anderes Restaurant gesehen, sondern einfach schön da hingegangen. Ja, ja. Ich will doch gar nicht hier Dinge großartig verändern, gib mir meine Struktur und ich gehe hier schön jeden Abend zur gleichen Uhrzeit an den gleichen Platz und, und bin glücklich damit. Und das war richtig, richtig schön. Genau, dann sind wir pennen gegangen, Zimmer war vollkommen cool, Klimaanlage war super kalt erstmal, haben wir ausgemacht, war alles super schön und genau, ja, war richtig Hammer, was ich halt irgendwie ganz weird finde, wenn dann so Leute einem halt die Koffer abnehmen, weißt du, wenn dann da so ein Typ kommt, der sagt, nein, nein, ich nehme deinen Koffer und du bist so, also da war es jetzt anders als im Flughafen, sondern da war es so, ja, okay, das ist halt ein Hoteltyp, der total nett ist und der wahrscheinlich dann trotzdem ein bisschen Trinkgeld danach haben will. Aber in mir ist halt alles so, nee, ich zieh doch meinen Koffer selbst. Du musst das nicht für mich machen, so, ich kann das schon. Aber für die gehört das wahrscheinlich dann so zu Experience und viele Leute finden es wahrscheinlich geil. Und ja, das, da habe ich so gemerkt, da merken wir die ersten Anzeichen von, Maxi ist nach allen, auch wenn man das dachte, es ist anders, ich bin kein All-Inclusive-Urlauber. In meinem Kopf war ich ja immer so, das ist genau mein Ding. Ich leg mich einfach hin, alle lassen mich in Ruhe und ich rolle mich zum Buffet, ich rolle mich ins Bett und rolle mich an den Strand. Es war zu viel Interaktion gezwungenermaßen mit Menschen dabei dazwischen. Deswegen für mich dann tatsächlich doch irgendwie diese Airbnbs abgelegen oder keine Ahnung was, dann doch irgendwie um einiges cooler waren als All-Inclusive-Hotels sozusagen. Weil das hatte ich ja noch nicht so richtig.
Aber was war jetzt im Alltag mit Interaktion, außer jetzt am Buffet?
Ja, also was? Da kommen wir nämlich jetzt genau zu. Dass wenn wir, also am nächsten Tag sind wir quasi dann zu Frühstück gegangen, war mega cool, also auch Hammer und also Pancakes, whatever, was du irgendwie wolltest. Und sind dann an den Strand gehauen und dann habe ich schon gemerkt, also das cool war erstmal am Strand, die hatten da so feste Schirme quasi und du konntest diese Liegen und so Windschutz quasi immer in den Schatten ziehen. Das heißt, ja, ich lag den ganzen Urlaub quasi schön geil im Schatten, hatte nicht einmal Sonnenbrand, war mega geil. Ja. Aber da, wenn du am Strand lagst, kam so nach und nach fast Lorette-like so ein bisschen auf einmal so Leute. Mhm. Und dann war der Erste da mit, also das war meine erste Experience, wo ich damit auch eben keine Erfahrung hatte. You want massage, hamam, bji. Und ich war so, no. Und dann war so, Ich war so, nein, du musst doch sofort nein sagen, sonst lassen die. Und dann war es zu spät. Where are you from? Oh, my friend. Oh, sir. You are, oh, great. Oh, your woman. Oh, your wife is so beautiful. Und ich war so, oh Gott, das ist unangenehm. Was soll ich hier sagen? Ja. Geh einfach bitte. Aber Chiara hat tatsächlich ein bisschen Bock auf eine Massage anscheinend. Und dann hat er so irgendwie meine Hand so genommen, so Creme genommen und so meine Hand massiert. Ich war so, ah ja, thanks. Und hat dann, also er hat mich jetzt nicht, also ich habe es dann auch geschehen lassen, das war auch okay. und hat er gesagt, ah, du bist also verspannt am Rücken, hier. Und ich habe gefühlt wie bei so Horoskopen, weißt du, nach dem Motto, ich sage jetzt einfach irgendwas und der deutsche Turi sagt so, oh ja, endlich sagt's mal einer. So, er sagt so, sitzen Sie viel? Ja, klar, jeder deutsche Trottel sitzt viel. Was ist das für eine Aussage? Ja. Naja. Und haben dann erstmal irgendwie Massage da irgendwie gebucht. Chiara hatte dann drei Termine und ich hatte dann irgendwie einen, weil ich.
War das denn vom Hotel aus oder war das so ein random Bob?
Das war vom Hotel aus, alles. Deswegen, das war auch okay und der war auch total nett und da kommen wir jetzt gleich zu. Alle anderen in den nächsten Tagen waren dann irgendwann super freundlich, wenn man denen gesagt hat, ey, yo, zieh einfach ab. Ja, also positiv. Aber, also, kurz, also, das Coole ist, erstens, die Massage war tatsächlich gar nicht teuer, so im Vergleich auch zu Deutschland. Deswegen war es dann irgendwie sogar fair und irgendwie okay. Und Chiara ist ja Massage-Expertin, ich habe keinen Schimmer davon. Ich fand es irgendwie okay.
Ja.
Ich bin halt kitzlig, deswegen finde ich es irgendwie nicht so geil. Und Chiara fand es aber super cool. Das heißt, das war sogar in dem Fall eigentlich genau cool und richtig. Ich hätte es mir nur gerne selber quasi ausgesucht und hätte mich da nicht reinquatschen lassen. Aber das ist ja auch okay, wenn das so ist. So, aber dann musst du dir vorstellen, dann kommt danach der Peeling-Guy, der dann sagt, hey, Peeling, Nails, whatever. Nicht Peeling, hier, Pediküre, Maniküre, whatever. Und danach kommt der Safari-Typ, der sagt, hey, you wanna book a Safari-Tour with Quads to whatever, blablabla. Yeah, yeah. Und danach kommen die Leute, you wanna play Volleyball, you look like a Volleyball player, you let's play some Volleyball together. Und ich bin so, Leute, ich seht ihr nicht? Hier, Sonnenbrille, Buch, ich mach schon extra die Augen zu, wenn ihr kommt, damit ihr mich nicht ansprecht, aber ist halt denen egal. Mhm. So, ne? Das habe ich dann nämlich gelernt, also Pauschalaussage bei Pauschalreisen, in so einem Hotel, die verdienen halt ihr Geld dann damit, dass die da halt noch Kohle mitmachen. Mhm. Also das ist ja dann so, und in meinem Kopf war so, naja, all inclusive heißt doch, alles ist da mit drin. Also wenn ich dann einmal Geld ausgegeben habe, dann ist alles geklärt und ich brauche gar kein Geld eigentlich mitnehmen in den Urlaub. Das war so ein kleines Missverständnis in meinem Kopf. Sondern, man kann da sehr viel Geld lassen, wenn man das möchte. Aber dann war es auch irgendwie okay. Beim ersten Tag hat es mich hart gestresst, weil ich mir dachte, oh, wenn ich jetzt die Augen zumache, kommt der Nächste und labert mich an. Aber dann ging in mir meine, wie soll ich sagen, ich habe dann versucht, das System auszutricksen, weil die waren ja immer so super freundlich, dass sie dann so waren, hey, oh, it's you again, I remember you from yesterday, do you wanna play volleyball with us today und so. So, und dann natürlich an Tag 2 hatte ich natürlich dann eine Verletzung, leider eine relativ schwere Verletzung in meinem Knöchel.
Jetzt ernsthaft, deswegen oder war das deine Ausrede für?
Nein, das war meine Ausrede. Weswegen ich leider nicht mit Volleyball spielen kann. Das heißt, am nächsten Tag kam ich so, gute Besserung. Das heißt, Haken an die Nummer 1. Am Ende dachte ich mir so, ich hätte ganz schon eigentlich eine Bock auf eine Runde Volleyball. Aber, naja, und dann bei den anderen habe ich mir, das war der Trick dann, habe ich mir die Namen von denen gemerkt, weil die ja immer den Vorteil haben, dass du im Zweifel an dem gleichen Ort wieder liegst und sie dir das Gefühl geben von, hey, du bist mein Freund. Und das wäre ja auch immer so unangenehmes Angeenge, so dieses, it's you again, your beautiful wife, and don't you want to have, blah, blah. Also so ganz, so, ich denke mir so, ich bin nicht dein Freund, lass uns einfach cool hier normal reden und ist alles cool und so. Aber es ist alles ein bisschen drüber. Wo, wie gesagt, auch da, ich bin das Problem. Ich verstehe, dass das da im Zweifel normal bei sowas ist und ich da nicht reinpasse. Das ist vollkommen fein. Ich beschwere mich da gar nicht drüber, dass das so ist. Weil ich glaube, was ich da gesehen habe, die anderen Leute, die halt da waren, das waren alles Ü50, 60. Männer mit jungen Frauen, so ungefähr. Nein, also extrem, aber eher ältere Paare, die es halt sowas von genossen haben. Da von diesen jungen, attraktiven Kerlen und Girls um garnt zu werden und zu sagen, ah, oh, Sir, you look beautiful today, I have my best table for you reserved today. Und so. Und ich war immer nur so, ich suche mir schnell meinen eigenen Tisch, danke, danke. So. Also das war so meine Denke. Und ich glaube, dass halt aber viele das halt total geil finden in so einem Urlaub. Ne? Und deswegen ist es ja vollkommen fein. Jedenfalls, mein Trick war, die hatten mir immer so Namensschilder, haben sie immer vorgestellt. Ah, oh, what's your name? Oh, Max, what a great name. Yeah, yeah. I'm Mohammed, bla, whatever. Und dann am nächsten Tag war ich dann immer so, wenn ich dann schon so in ihr blickt habe, man hört ja immer schon um einen rum, dann die anderen Leute abgrasen, so immer mit den gleichen Maschen, so, ne? Und dann hörst du schon so, und dann war ich schon so, ah, Mohammed, it's you again. Sorry, no massage day for us. Und dann war ich schon so, fuck, ich habe mit ihm gestern schon gesprochen. Ah, und dann ist er weitergegangen. Ich sag, ah, beautiful, have a beautiful day. Und dann ist er weitergegangen. Und das war halt relativ chillig dann. Also, weil sie dann irgendwann gerafft haben, okay, ich habe all mein Pulver bei ihm schon verschossen. Ging halt nicht. Den Massagetypen konnten mir immer sagen, wir haben bereits Massagen. Dann hat einer das mal probiert zu sagen, naja, wollte nicht mehr. Und dann so, nein. Ja, okay, verstehe ich irgendwie auch. Und die anderen waren dann immer irgendwann so, we talked yesterday. Beautiful vacation und so weiter. Ja. Das heißt, die waren dann auch überhaupt nicht aufdringlich. Die haben halt quasi einen, bei jedem einen Shot versucht, so ungefähr. Wenn es ein neuer Typ war, hat er wieder einen Shot versucht. Aber waren dann auch, wenn du sagst, ey, sorry, wirklich nicht, dann waren die auch vollkommen fein und waren weg und waren total freundlich und nett und gar nicht unangenehm einem das Gefühl gegeben oder sonst irgendwas. Man muss halt nur relativ klar sein. Und das bin ich ja nicht. So, das heißt, weißt du, jemand, der sagt so, hey, how are you? Und das war schon der Fehler. Das, wenn du dann zurückfragst, dann war so, ich setze mich auf deine Liege und versuche mal mit dir ein bisschen zu interagieren. Aber das, wie gesagt, konnte man relativ schnell abbügeln. Und das war quasi der letzte Negativpunkt in diesem Urlaub, dass das am Anfang halt dann so ein bisschen stressig war. Unter dieser Prämisse von, Max weiß einfach nicht, wie man sich in fremden Ländern verhält. I don't know. Wann gibt man Trinkgeld? Wann bezahlt man was nicht? Was gehört zum Service des Hotels? Was nicht? Also, weil auf der einen Seite willst du ja irgendwie auch coole Sachen genießen, für die du ja irgendwie bezahlt hast. Aber die Frage ist, für was hast du eigentlich bezahlt und für was nicht? Und das haben wir ja vorher schon besprochen, ne? Wie schlecht geht es den Menschen da? Sind die super hart auf Trinkgeld angewiesen oder nicht? Oder gibt man jetzt bei jeder Sache, die die machen, Trinkgeld? Oder gibt man am Ende ein bisschen was? Oder also dafür bin ich einfach zu dumm, wenn es um Trinkgeld und solche Sachen geht. Also da bin ich einfach kein Experte. Also ja, keine Ahnung, bin ich einfach nicht gut drin. Und wir haben dann für uns einen ganz guten Weg gefunden und das irgendwie am Ende bei den coolen Leuten, die wir cool fanden, dann irgendwie gut hingekriegt und dann war es irgendwie schön. Ja, und die waren dann witzigerweise irgendwie eher so, also unser Typ, der uns beim Abend immer bekennert hat, der war super lieb, meinte dann immer so, ja, Geld ist mir eigentlich scheißegal, schreib mir lieber eine coole Bewertung bei TripAdvisor. So, ja. So, ey, kein Problem, mach ich. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Genau. Vielleicht noch kurz diese All-Inclusive-Geschichte. Wir wurden auch immer sehr witzig angeguckt, wenn wir halt irgendwie zwei Wasser bestellt haben oder das höchste Gefühl mal eine Cola und ein Wasser. Ja, ja. Weil natürlich alle anderen sich da Wodka, Rum, Bier, Cola, ne, das macht keinen Sinn. Aber ja, ja, also aber, die verrücktesten Sachen, weil sie halt, also dieses wirklich so, ich habe hier All-Inclusive Alkohol gebucht, also becher ich von morgens bis abends an mich richtig weg. Und natürlich, wahrscheinlich, das meine ich mit, wahrscheinlich bin ich nicht die Zielgruppe. Weil ich glaube, die Leute, die halt da hinfahren, das ist halt so, die fressen sich da den Wanst voll, die trinken sich da von morgens bis abends einen weg, weil es wirklich mal was anderes ist, weil zu Hause hast du es halt nicht und da genießen die es halt in der Form, so mit Überfülle, sag ich mal, so ein bisschen von außen gesehen, halt extrem und lieben halt dann auch dieses umgarnt zu werden von den Kellnern und sie fühlen sich wie der König und ich von außen mit meiner merkwürdigen Brille denke mir immer nur so, oh Gott, das ist so unangenehm, wie diese Leute sich hier an diese alten weißen Männer irgendwie ranwerfen. Und was für eine komische Szenerie sich hier eigentlich abspielt. Aber weil es ja auch alles irgendwie fake ist. Also weil, sind wir ehrlich, es sind nicht alles unsere Freunde. Und der Kellner ist halt nett zu einem, weil es irgendwie sein Job ist. Ja. So, nicht, weil du jetzt, weil natürlich versuche ich mir es in meinem Kopf immer dann so einzureden. Ich will der beste Kunde der Welt hier sein. Und ich will, dass sie mich alle lieben. Ich bin nett zu euch allen. Ich sag jedem von euch Hallo. Ich gucke euch allen in die Augen. Und nicht so wie die anderen hier, die dann euch irgendwie nur rumlaufen lassen. Ich stehe mal selber auf und hole mir was ein. Kein Problem. Den Stuhl schiebe ich mir selber ran. Vielen Dank. Aber ich weiß ja nicht mal, ob das cool ist. Weil kann ja auch sein, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was die wollen. Weil die wollen quasi die Dinge tun. Weil sonst kommt vielleicht der Oberchef von denen, der sagt, warum hast du den in den Stuhl nicht rangeschoben? Naja, der wollte es doch selber. Und dann sagt, also weißt du, ach ja, das waren auf jeden Fall Gedanken in meinem Kopf. So, was es dann irgendwie zwischendurch schwierig gemacht hat.
Ich finde es faszinierend, wie viele Gedanken du dir um die anderen machst, anstatt einfach nur an dich zu denken. Weil eigentlich ist das Goal in so einem Urlaub, zu sagen, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe, dass mich heute keiner abfuckt, dann sage ich Leuten, hey, redet heute bitte nicht mit mir, danke. Und dann ist es auch gut. So. Und da musst du dich, also du musst ja 0% Mitgefühl haben mit irgendwem, der um dich herum ist, weil es geht ja nur um dich und deinen Urlaub letztendlich. Aber das
absolut,
glaube ich, für dich.
Eigentlich müsste man das, weswegen ich gesagt habe, ich habe gemerkt, das ist nicht der passende Urlaub für mich. So, es war total wunderschön. Ja, ja. Weil diese Zeit am Strand, wir lagen wirklich, also um jetzt mal zu den Positiven zu kommen, also das war jetzt wirklich alles, der Anfang war super kritisch am Flughafen, fand ich super nervig und super scheiße. Alles danach war nur so kleines, oh Gott, ich weiß nicht, ob das hier das Richtige für mich ist, aber gleichzeitig genieße ich es total, weil wir von morgens 8 bis dann abends um 5 irgendwie da am Strand lagen, immer im Schatten liegen konnten. Wir konnten, wenn wir aus dem Meer kamen, haben wir uns dann da irgendwie eine Cola an dieser Bude geholt, wo du dann nichts, irgendwie musst kein Geld dabei haben, sonst war einfach kein Problem. Es gab Mittagssnacks, Abendsnacks, Morgensnacks, whatever du konntest, wenn du Bock hast, essen, isst du einfach was. Ja, ja. Also es war schon so ein bisschen wie im Schlaraffenland auf jeden Fall. Und um jetzt aber zu den richtig, richtig Highlights zu kommen, dieses Riff, wo wir darüber gesprochen haben, dass da an dem Hotel ist, haben wir ja vorher noch so, oder habe ich noch so ein bisschen kritisch gesagt, naja, in so einem Touri-Hotel dann so ein Riff, vielleicht ist es einfach nur eine tote Korallenoase so ungefähr. Das war halt geil, weil die haben es quasi abgezäunt, das heißt, die haben so einen Steg, der 100 Meter ins Wasser ging und du durftest bis dahin nicht ins Wasser. Das heißt, das Riff hatte da völlig Freiheit und konnte da vor sich hin vegetieren und chillen und du konntest erst am hinten quasi dann ins Meer. Bedeutet dieses, und da waren auch immer so Waterguards, die halt, da hast du so alte, eklige Männer, haben sich dann auf dieses Riff gesetzt, wo dann überall steht, bitte nicht zu nah an das Riff, bitte nicht dahin und so. Und die waren so, ist mir doch egal, ich setze mich jetzt hier hin und ist doch bequem und, egal. Das war nur so ein kleiner Nebenbei-Effekt. Aber es war so, so schön. Also das war halt wirklich bei Findet Nemo. Du bist da rumgeschnorchelt und war so, ey, da sind die Doktorfische. Hey, da ist Dori. Ey, da ist ein riesiger Fisch. Hey, da ist einfach ein Tittenfisch. Hey, da ist ein Kugelfisch. Und das ist halt direkt da quasi bei uns vor dem Hotel. Und das konntest du jeden Tag, sind wir da ins Meer gegangen und haben uns diese Fische wieder angeguckt.
Mega.
Und das wurde nicht langweilig. Also das war da, also das war wirklich absolut faszinierend, wo wir auch nochmal gemerkt haben, wie cool es ist, dass jetzt dass es irgendwie mit dem Tauchen so für uns irgendwie Bock macht. Und das war wirklich richtig, richtig, richtig traumhaft und richtig cool. Weswegen der Pool auch relativ uninteressant war, weil da sind wir nur zwei Bahnen mal geschwommen, so ein bisschen. War dann auch Ende. Aber wir waren eigentlich dann immer Frühstück, Meer, Strand, ganz viel lesen, ohne Handy, ohne Digitales. Abendessen, schön um 6, wenn es auch aufgemacht hat. dann irgendwie um 7 fertig gewesen. Dann irgendwie noch 1-2 Folgen Ski-Hulk geguckt. 8:30 Licht ausgemacht, pennen gegangen. Schön, weil um 9 Uhr ging da, glaube ich, so Abendprogramm los. Da gab es immer so Bühnenprogramm von diesen jungen Animateuren, die dann so tü-tü-tü. So, haben wir nicht einmal mitbekommen, weil wir immer um 9 gepennt haben, witzigerweise. Es war aber geil. Also genau so wollten wir das quasi. Und das war halt richtig cool, das so zu haben. Also wir morgens hier aufgestanden und das Gleiche quasi wieder.
Geil.
Bis auf einen Tag, wo wir, zwei Tage, wo wir dann quasi auch mal so eine kleine Tour gemacht haben, weil das ist ja auch so witzig, von diesem Reiseveranstalter war es dann so, ihr müsst ganz dringend morgen um 11 in der Lobby sein, da ist euer Reiseguide der war gesagt euch ganz wichtige Sachen, nee, der will einem nur irgendwelche Trips verkaufen. So, der war auch total nett und meinte so, ey, zum Beispiel hat er uns da gesagt, ne, in Ägypten mit dem Magen ist manchmal so ein Problem, hat er uns gesagt, kauft auf gar keinen Fall für 20 Euro hier unten im Hotel irgendwelche Medikamente, sondern sagt mir Bescheid, ich bringe euch für 2 Euro da irgendwas kurz vorbei. Also, das war dann so, wo ich dachte, cool, jetzt, das ist das, was ich meinte mit, ich dachte, ihr seid meine Freunde und ihr sagt mir, darauf achten, das nicht machen, komm an meine Hand und ich leite dich hier durch diese Fremde, mein Kleiner, so. Und das war halt total nett. Und da war uns aber vorher schon klar, dass wir einen Tag Luxor machen wollen. Nicht Kairo, weil Kairo noch mal weiter weg war. Also vielleicht eine Luxor und Kairo sind so diese beiden großen kulturellen altägyptischen Städte, so ein bisschen vielleicht, wenn man so möchte, wo man ein bisschen Geschichte mitbekommen kann. Und einen Tag wollten wir halt tauchen. Weil ein bisschen blöd war, wir wollten an dem Tag vor unserem Urlaub noch kurz zu Decathlon uns Tauchkram kaufen, weil wir keinen hatten. Und leider gab es aber nur im Online-Angebot und gab es halt quasi nicht offline. Das war so ein bisschen Bummer, weswegen wir quasi nicht dann unser Tauchstuff hatten. Aber wir hatten noch so 2 Schnorchelmasken, deswegen war es wohl okay. Nur wollten wir auch gerne ein bisschen tauchen gehen und das mit so einem Boot rausgefahren und so weiter. Und das war quasi zuerst. Und dieser Tauchtrip war wirklich auch richtig, richtig cool. Klassisch Touri-mäßig witzig. Dieser Hafen, wo das Boot abgefahren ist, war direkt neben unserem Hotel.
Okay.
5 Meter zu Fuß, aber wir wurden natürlich mit dem Bus abgeholt und mussten mit diesem Bus auch dahin fahren. Also es war so ganz, es war super merkwürdig. Aber ja, gut. Keine Ahnung. Okay. Und dann waren wir auf diesem Boot irgendwie mit so 25 Leuten. Da war für mich wieder so, dieses, okay, wir erinnern uns an, es müssen immer Leute deutscher sein als ich. Das war total angenehm. Ja, ja. Das heißt so, diese Fragen wie, kriegen wir noch Schnorchel hier oder wie auch immer, muss ich alle nicht stellen. Weil es gibt Leute, die sind nervöser als ich und die stellen das alles schön vor mir und das war alles gar kein Problem. Genau, das heißt, da konnten wir auch einfach so mitflowen und um es quasi kurz zu machen, wir haben da ganze Equipment bekommen, da war ein Tauchguide dabei und wir sind dann rausgefahren, wir sind an 3 Stops quasi gefahren, einmal mit so einem Schildkröten quasi tauchen. Habe ich dieses Video geschickt?
Ja, ja.
Ja, genau. Das war halt richtig cool, mal so eine fette Meeresschildkröte zu sehen. Die haben halt gesagt, manchmal trifft man da auch Dugongs, also hier Seekühe.
Oh, cool.
Das wäre halt richtig cool noch gewesen. Leider gab es die nicht, waren die nicht da, aber das ist halt passiert. Also wir haben jetzt nicht das gekauft und dann dachten, oh, nee. Ja, ja. Dann nochmal so ein bisschen am Riff lang schnorcheln und dann nochmal so ein bisschen an einem anderen Riff lang schnorcheln oder tauchen. Und das war halt richtig cool, weil wir da wirklich so ein bisschen das, was wir vorher gelernt haben, auch erprobt haben. Und ich hatte halt meine GoPro dabei von vor 8 Jahren, als ich mal dachte, ich werde Influencer so ungefähr und mache jetzt Vlogs. Für Chiara in Kanada, glaube ich. Und hab dann, und das war voll geil, weil die voll gute Unterwasseraufnahmen gemacht haben, also für meine Verhältnisse irgendwie. Und konnte dann immer schön da so ein bisschen unter Wasser filmen, die Schildkröte filmen. Und es hat einfach mega Bock gemacht, da rumzutauchen mit Chiara zusammen, das Hobby so ein bisschen auszuüben und mal so ein bisschen zu gucken, wie läuft's eigentlich, ich glaub, das alles so. Und der Tauchguide war mega cool, der dabei war. Mit dem haben wir ein bisschen Spökes gemacht, weil ich hatte dann meinen Neo da mit an meinen kleinen kurzen Neo, weil ich halt nicht Bock hatte, am ganzen Körper zu verbrennen, wenn wir den ganzen Tag da draußen sind. Und er war schon direkt von so, oh, you experienced. Und ich war so, ja.
Ja, klar. Ja,
natürlich bin ich experienced. Das ist doch klar, ist doch selbstverständlich. Und irgendwie hat er sich ja darauf eingeschossen, dass er mit uns, glaube ich, ein bisschen Spaß haben kann. Dann ist er mit uns halt zusammen, sind wir ein bisschen rumgetaucht, ein bisschen abseits von der Gruppe. Ja. Und das war halt irgendwie ganz cool, weil das so ein kleines Special Experience war. Und dann, was noch special war, ich habe erst zweimal in meinem Leben jetzt Delfine gesehen und zweimal in diesem Jahr, weil auf dem Weg vom einen Spot zum anderen Spot sind einfach neben unserem Boot wirklich wie in so einem Film so ganz viele Delfine so lang gewibbelt und haben sich irgendwie von links nach rechts durchs Wasser geworfen und das war einfach auch eine richtig krasse Erfahrung. Das war richtig, richtig schön.
Ja, ja.
Also das war wirklich alles, was es versprochen hat, erfüllt. In der Natur, die Tiere in der freien Wildbahn sehen, nicht im Aquarium, sondern einfach zu sehen, ja, geil. Du bist jetzt hier draußen auf dem offenen Meer und vor allem für mich war das Coole, ich weiß ja, was ich für ein Schisser bin.
Ja,
ich weiß, was ich für Todesangst habe vor offenen Gewässern, dass ich nicht mal in Rottersee gerne reingegangen bin und weiß was ich nicht. Und habe dadurch, ich habe durch Surfen das schon so ein bisschen im Griff gehabt, an Wasseroberfläche zumindest. Und jetzt war es auch noch so, ich habe gar keine Angst, so einen Fisch im Zweifel zu berühren. Also natürlich habe ich keinen berührt, weil ist halt scheiße, Fische anzufassen. Also für die auch doof. Aber früher, wenn ich einen Fisch nah bei mir gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh Gott! Ich sterbe, nimm mich weg von diesem Fisch. Ich habe Angst. Und das war halt gar nicht mehr so. Und das war schön zu sehen, dass dieses Hobby auch das quasi so ein bisschen entmystifiziert hat dadurch und man das eher genießen konnte. Das war richtig, richtig cool. Genau. Das war dieser Tauchtrip. Und ich gucke hier einmal ganz kurz meine Notizen. Hier steht Ankunft, Scam-Toilette, Koffertypen, Busentführung, Cola-Scam, Ankunft schön, All-Inclusive-Flüge, Tauchen Hammer, Zimmer schön, Essen top. Gut. Tauchen, Kugelfisch, Schildkröte, Delfine, Geldtausch-Scam, das hat uns dann nochmal jemand erklärt mit dem Geldtauschen. FaceTime beim Essen und Rauchen. Noch spannender kleiner Aufreger. Bei diesem Hotel, beim Abendessen und so, das war halt schon irgendwie alles so ein bisschen schicker, muss man sagen. Und dann saßen da aber wirklich so 2 Muddis auch irgendwie da am Tisch. Und haben irgendwie mit der Freundin von zu Hause gefacetimed, ohne Kopfhörer, auf voller Lautstärke. Und man ist so, ey Leute, rafft ihr noch irgendwas? Das ist genau das, was du gesagt hast, so in so einem Urlaub so, es geht um mich, mir ist alles scheißegal, was um mich rum passiert. Ich hab jetzt Bock, mit Maike zu telefonieren, also telefoniere ich jetzt mit Maike.
Let's go.
Und das eine halbe Stunde. Und das ist irgendwie, also das hat mich überhaupt nicht abgefuckt. Ich habe so zwischendurch so gemerkt, dachte mir so, was stimmt mit den Leuten nicht? Also, dass ich vielleicht ein bisschen überangepasst bin und mir ein bisschen zu viele Gedanken mache. Alright.
Anderes Extrem.
Aber es gibt so krasse andere Extreme, es ist völliger Wahnsinn. Und natürlich diese super höflichen Kellner und keine Ahnung was, die sagen ja natürlich nichts, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich machen wollen. Und das war einfach unangenehm zu sehen. Und es war krass zu sehen, wie viele Leute noch rauchen. Also das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt irgendwie. aber da irgendwie ein Ding. Hm. Also ich weiß nicht, ob es auch an Ägypten liegt, weil da, ich glaube, das auch alles günstiger ist und die Leute auch dahin fliegen, um halt irgendwie günstig Tabak zu kaufen. Vielleicht war es auch nur früher so. I don't know. Ist doch scheißegal. Kommen wir jetzt zu dem quasi Abschluss, zu Luxor.
Ja,
also
ja.
Das war, da sind wir um 2:30 nachts quasi losgefahren.
Oh, okay.
6 Stunden mit dem Bus.
6 Stunden.
6 Stunden mit dem Bus. Und es war gar nicht so weit weg eigentlich.
Huh.
Aber es sind halt die Straßen da und du fährst halt langsam und so. Es ist einfach krasse Entfernung, weil Ägypten einfach fucking riesig auch ist. Und waren dann quasi von 9 bis abends um 5, 5:30 oder so dann in Luxor. Mhm. Und dann sind wir 6 Stunden zurückgefahren. Und vorweg, dieser Reiseleiter war so, so cool. Das war halt ein Ägypter, der aber super gut Deutsch konnte und total, also es war so, wo man das Gefühl hat, okay, ich kann den auch jetzt hier jede komplexe Frage fragen und er kann mir die beantworten
ja,
und
ja.
Ich gebe ihm nicht ein komisches Gefühl, weil er vielleicht nicht ganz weiß, wie er antworten soll oder sonst irgendwas. Und er hat uns einfach super viel erzählt über das Land, dass es, also es war mir alles, ich bin halt echt ein ungebildeter Trottel, dass es eine Militärdiktatur ist, wusste ich nicht so. Diese Nummer mit dem arabischen Frühling 2011 hat er dann nochmal ein bisschen genauer erklärt, wo ich dachte, ja, den Begriff kenne ich, aber was da eigentlich passiert ist, I don't know. Und weil dann auch so, wir konnten ihn dann einfach so fragen, wie ist es eigentlich mit Wahlen? Und meinte so, ja, es gibt Wahlen, die sind komischerweise immer 99% für den Präsidenten.
Ja, ja.
Man weiß es nicht. Also, er war halt da super ehrlich und es war halt total cool, mal so ein bisschen da eben auch nicht dieses Gefühl zu haben, so, ich fahre in ein fremdes Land, um mich an den Strand zu legen und fahre wieder nach Hause, sondern ich erfahre auch ein bisschen was über die Kultur zumindest. Und er war von Anfang an immer so, wir sind hier jetzt die große Familie heute. Und so hat sich dieser Ausdruck auch wirklich angefühlt. So, er hat sich total nett um uns gekümmert. Und gerade ich bin halt super großer Fan von so ägyptischer Mythologie. Weil Asterix und Obelix damals bei Cleopatra, Age of Mythology als Computerspiel und keine Ahnung, irgendwie hatte man immer mal so Ra und Anubis und irgendwie war das immer cool und so. Und dann mal da zu sein, wo diese ganzen Kindheitsträume und Fantasien irgendwie quasi gespielt haben, das war absolut unbeschreiblich. Also es war völliger Wahnsinn, das mal so zu sehen, von diesen monumentalen Bauten, die es dann irgendwie gab, diese Säulen, die bis nach ganz oben behauen wurden und irgendwie bearbeitet wurden. Da gab es so ein Monolith quasi, der aus einem großen Granitstein quasi war, wie so ein Obelisk.
Okay.
Und der war quasi ein Granitstein und den haben die irgendwie über 200 Kilometer dahin geschleppt und das haben die irgendwie so mit Sand und Bäumen und whatever da irgendwie hinbekommen. Und der wurde auch, dieser Granit wurde quasi bearbeitet und man denkt sich so, also heutzutage ist es noch schwer, so einen Granit zu bearbeiten,
ja,
mit modernen Maschinen quasi. Und die haben das irgendwie so perfekt hingekriegt. Also das war das, was sich so durchgezogen hat von diesem Ausflug, dass ich mir dachte, krass, dass das Mittelalter irgendwie 600-700 Jahre her ist. Und da haben die es geschafft, irgendwie so ein paar hässliche Steine aufeinander zu legen und irgendwie auf die Straße zu kacken, dass alles gestunken hat und die Pest ausgebrochen ist. Und vor 5000 Jahren, vor 7000 Jahren fast, war das diese Hochkultur? Völliger Wahnsinn. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was für ein Fortschritt 5000 vor Christus, 4000 vor Christus quasi war und was dazwischen alles irgendwie in die Brüche gegangen ist. Also warum man auch Dark Age sagt auf Englisch und so. Ne? Also weil man einfach so merkt, da wurde einfach super viel kaputt gemacht, super viel verbrannt, super viel Wissen verloren gegangen und so. Also das fand ich nochmal krass, wirklich mal in echt zu sehen und nicht nur bei die Mumie, so zu sehen, ah, okay, so sieht's Hand aus. Sondern, also das war wirklich völlig umwerfend, diese Größe. Und wenn man sich wirklich vor Augen führt, was die mit einfachsten Materialien da in kurzer Zeit irgendwie in diese Steine gehauen haben. Das war also wirklich krass. Und die Farben waren halt auch noch, also die dürfen halt daran nichts irgendwie verändern.
Ja, ja.
Bedeutet, diese ganzen Farben und so waren auch noch alle original. Das heißt, da waren gefärbte Malereien von vor 7000 Jahren. Und das ging halt, weil der Sand das konserviert hat, ne, das eigentlich lange unter Sand war und so weiter und so fort. Aber ja, also wenn man das jetzt eigentlich, wenn man das so mir erzählen würde und ich hätte jetzt keinen, also so gar keinen Schimmer, würde ich sagen, ja, ist doch Bullshit, kann mir doch keiner erzählen. Das halt wirklich mal zu sehen, war wirklich völliger Wahnsinn. Und dazu halt hat er die ganze Zeit coole Geschichten erzählt und ich konnte ihm dann meine ganzen Nerd-Fragen stellen. Dass er gesagt hat, ah, Ibis, was macht der denn hier? Und warum ist der denn eigentlich da? Und wenn du jetzt von Amun-Ra und Amun-Re sprichst, ist es der gleiche? Ja, ist der gleiche, ist der Sonnengott und so. Und also, das war total cool.
Ja,
das, also, ich war wirklich da so wie so ein kleines Kind als Lehrer verkleidet quasi, der halt immer so viel zu viele Fragen stellt und alle anderen immer nur so, ah, ich will nur Bilder machen. Und ich war immer so, ah, aber guck mal, jetzt hast du hier gesagt, das ist die Mutter. Warum, wie sie ändert, sieht die denn anders aus als der und
ja,
der? Und dann hat er mir das alles erklärt und das war halt richtig, richtig cool, weil ich so viel gelernt habe für mich. Aber was ich quasi irgendwie mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, was ich eigentlich am spannendsten so ein bisschen fand, die Geschichte von Hatschepsut und Thutmosis dem Dritten. Also Hatschepsut war so neben Kleopatra quasi die größte Frau in Ägypten. Aha. Also die haben nicht zur gleichen Zeit gelebt, aber das ist eigentlich so ein Name, den kennen anscheinend auch noch viele.
Okay.
Ich kannte den Namen nicht. Und die war irgendwie so, es war damals in der Thronfolge irgendwie so, der Sohn wird halt König, wenn Mutter oder Vater stirbt und der König war, dann wird er halt König. Das Ding war, jetzt ganz vereinfacht, der war, glaube ich, eigentlich der irgendwie sollte irgendwie mit der Tochter verheiratet werden und deswegen hätte der irgendwann König werden sollen, aber machen wir es mal einfach. Thutmosis der Dritte war 6 Jahre alt, als er König werden sollte, ist halt zu jung. Da konnte man nicht König werden und dann hat Hatschepsut gesagt, naja, ich mach die Nummer einfach weiter, kein Problem.
Ja, ja.
Also seine Großtante war das oder so. Und die ist aber auch an der Macht geblieben, als er quasi irgendwann 20 war. Das heißt, sie hat ihn quasi nie an die Macht kommen lassen, weil die gesagt hat, das ist halt ein Trottel, kein Bock auf den, ich mach das mal schön weiter hier. Vielleicht war sie auch machthungrig, man weiß es nicht, beides so ein bisschen wahrscheinlich. Und als sie dann irgendwann gestorben ist, also sie hat dann auch so Paläste gebaut bekommen, das Grab und whatever, alles ist quasi wie bei vielen anderen Pharao auch, weil das war gar nicht so untypisch, dass es eine Frau war. Und aber als er dann an die Macht kam, nachdem sie gestorben war, hat er quasi, wie das ist so witzig, wie so ein kleines, bockiges Kind, hat er quasi alle ihre, sag ich mal, Abbildungen und so, wo sie verewigt war, so die Gesichter so durchgekratzt, also durchkratzen lassen, hat er nicht selber gemacht, sondern, und dann irgendwie ihren Tempel, da, also bei den Ägyptern ist es so, das kennt man so ein bisschen, es gibt so sogenannte Kapseln, das sind so runde Einlassungen, wo da drin so ein paar Schriftzeichen sind, das ist einfach nur so umrahmt quasi, man sagen, so halbrund. Und das sind quasi Kapseln, wo die zum Beispiel ihren Namen reingeschrieben haben, um für die Ewigkeit zu überdauern.
Okay.
So, das war halt so ein bisschen die Symbolik. Und man sieht dann quasi wirklich an den Steinen, wie da eigentlich vorher dass die Kapsel von Hatschepsut war mit ihrem Namen für die Ewigkeit.
Ja.
Und irgendwie ein bisschen tief, also hat der quasi einfach die oberste Schicht abgetragen und hat seine Kapsel drüber gemacht. So nach dem Motto, nee, hier, ist jetzt meins. Diese doofe alte Schreckschraube und so. Und das ist so witzig, quasi diese Fehde original am Stein vor quasi 5000 Jahren zu sehen. Das war so, so lustig, diesen Konflikt da irgendwie zu sehen, wie dann so ein bockiges Kind quasi alle Sachen so kaputt gemacht hat und so. Nee, keiner soll sich an die erinnern. Denk nur an mich. Hallo, ich bin Thutmosis der Dritte. Willkommen. Das war irgendwie ganz witzig. Generell mal so, dass man halt dann irgendwie Ramses, und Sithos hat man vielleicht schon mal so ein bisschen gehört und es gibt halt viele Ramses und whatever. Das war mal irgendwie ganz schön zu sehen. Und dann waren wir noch im Tal der Könige, quasi in Luxor. Da sind die ganzen Gräber von den Königen, die in der Regel alle leer sind und die ganzen, erstens die Mumien und zweitens die ganzen Grabschätze quasi in Kairo im Museum sind. Das heißt, die sind grundsätzlich, da ist jetzt kein Gold oder sonst irgendwas drin, aber diese Gräber sind natürlich trotzdem behauen und quasi mit Kunst mit Kunst übersät, whatever. Also, überall Hieroglyphen in den Wänden und irgendwelche Botschaften und Bilder und Geschichten über diesen König von der damaligen Zeit. Und das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, so ein bisschen was davon.
Ja.
Das war einfach auch völlig krass zu sehen, wie gut das erhalten war, wie wahnsinnig schön das ist, was da für Bilder gemalt wurden, wo man immer so dachte, ja, das haben diese Asterix und Obelix irgendwie so, das so, denkt man, sah das damals aus. Aber es gibt einfach komplett mit Farbe gezeichnete Bilder von Anubis, Osiris, Ra und so weiter. Das heißt, das ist gar nicht irgendwie nachgebildet und man denkt so, ja, so ungefähr muss das ausgesehen haben, sondern es gibt diese Originalzeichnung. Und das fand ich so krass. In den Wänden, in den Stein gehauen, auch da wieder, ohne Boring Company, große Riesenbohrer, sondern einfach, die Leute haben in diesen Stein reingemeißelt und gehämmert. Ja. Meter weit, also hunderte Meter weit, die Wände alle komplett vollgeballert mit Hieroglyphen. Also wie viel Arbeit das war und was für ein Kunsthandwerk das war. Weil du ja keine Fehler machen konntest, war ja alles massiver Stein.
Ja.
Das heißt, wenn du Fehler gemacht hast, naja, dann weiß ich auch nicht so richtig, was da passiert ist eigentlich. Aber du konntest es eigentlich nicht korrigieren so richtig. Und das wirklich mal so live zu sehen, das war wirklich krass für mich und richtig, richtig cool. Spannend noch, von Tutanchamun das Grab, also Tutanchamun kennt man ja, vielleicht auch noch so ein bisschen vom Namen. Der war eigentlich super unspecial, hat man vielleicht schon mal so gehört. Der war, glaube ich, irgendwie nur 6 Jahre König, als er gestorben. Der ist super jung gestorben, irgendwie mit 18 oder so. Der ist halt so bekannt, weil das Grab von ihm so super fucking viel Gold hatte. Und das halt gefunden wurde, noch relativ intakt mit den ganzen Schätzen drin. Und da sind auch die Schätze jetzt in Kairo. Und da werden auch wieder die ganzen Touris abgescammt, weil du konntest irgendwie für das Grab von Tutanchamun musstest du irgendwie extra zahlen, okay, so 20 Euro. Und dann meinte unser Guide sofort, auf gar keinen Fall zahlen. Also, ihr könnt das gerne zahlen, aber da ist nichts drin. Der Raum ist einfach leer, weil alles in Kairo ist. Das heißt, die ganzen Touris gehen dann da rein und sehen so, ah ja, das ist eine leere Kammer. Okay, das hat sich gelohnt, das Geld auszugeben. Das fand ich auch irgendwie noch ganz witzig. So, das hat mir auch wieder dieses Gefühl gegeben, okay, ich habe gerade jemanden an meiner Seite, dem ist daran gelegen, dass es mir hier gut geht. Und das ich jetzt hier nicht, dass ich eine gute Experience habe. Dann sind wir noch kurz über den Nil gefahren mit so einem Bötchen. Das vielleicht noch kurz. Das war völliger Wahnsinn auch, dass man wirklich sieht, wie der Nil sich wie so eine Lebensader durch dieses Land zieht. Das mal in echt zu sehen, dass du siehst, Wüste, 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 Tropenwald. Also nicht Wald, aber Tropen. Ja. Also es ist grüner als alles, was ich jemals zuvor gesehen habe, da in dieser Nilregion. Und wenn du dann aber 100 Meter weiter guckst, ist da einfach Sahara. Also, ist die Sahara? I don't know. Ja, nee, ich glaube, es ist Wüste. Ich habe keine Ahnung, welche Wüste. Und dieser Kontrast ist auch super krass, wo man sich so richtig gut vorstellen kann, wie dann damals Leute durch die Wüste gezogen sind, so von Asien zu Asien. Auf einmal entdeckt man diesen Nil und denkt sich so, yo, hier siedeln wir und hier wird der Mittelpunkt der Welt jetzt gebildet für uns als ägyptisches Volk. Und also ich finde, man konnte so gut nachvollziehen, im Kontrast zu unserer letzten Folge tatsächlich, warum man zum Beispiel auch glaubt und warum man an eine höhere Macht denkt, wenn man so denkt, du hast da ein so unfruchtbares, unlebensfreundliches Land und dann zieht du dieses Wasser so durch. Also ich glaube, da musst du denken, das muss Schicksal, das muss irgendeine höhere Macht geben, die uns dieses Leben jetzt hier in Wüste schenkt. Und deswegen müssen wir irgendwie verehren, der uns das gegeben hat. Also ich finde, man kann sich so gut herleiten, warum das irgendwie magisch wirkt. Weil es nicht ist wie hier in Deutschland, ah, da fließt die Agger. Der Rhein fließt hier durch. Gut für Schifffahrtsweg und Handel. Yeah. Nee, sondern das Leben, also da ist einfach alles Leben hängt von diesem Fluss ab. Und das ist wirklich total beeindruckend auch noch irgendwie so zu sehen. Damit beende ich mein Referat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Aber jetzt noch zum Schluss. Ja. Rückreise und Hinfahrt zum Flughafen und das alles hat aber dann reibungslos geklappt.
Ja, absolut. Rückreise war super easy, sind wir mit Condor geflogen. Das war, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber da hatten wir schön unser vorbestelltes geiles Linsencurry im Flughafen, im Flugzeug. Alles war super easy, war guter Flug, war pünktlich. Genau, da am Flughafen bei der Rausreise war auch alles relativ easy. Also die haben halt irgendwie die haben mich irgendwie rausgewunken und Chiara auch dann und unsere Koffer halt aufgemacht. Das war so ein bisschen nervig, weil ich jetzt den Koffer nicht so mega gut gepackt habe auf der Rückreise und den aufzumachen, da ist mir alles durch die Gegend gefallen. Also nicht raus, aber so ein bisschen, ich dachte, ah, wie nervig. Und die waren so ein bisschen, was soll ich sagen, meines Gefühl, die hatten so ein bisschen Bock, einfach so ein bisschen einem ein schlechtes Gefühl zu geben, dass die dann so, what is this? Immer so, ja, eine Zahnbürste. Was soll ich dir anderes erzählen als eine Zahnbürste?
Yeah,
aber war auch alles dann okay. Oder da hat er gesagt, why don't you have a pencil with you? Ich war so, ja, ich brauche im Urlaub halt keinen Pencil. So. Und dann musst du aber immer, bei einer Ausreise musst du so einen Zettel ausfüllen mit, was ist, wo will ich hin, wo soll ich, wo komme ich her und so. Wusste ich nicht. Und ich habe halt keinen Stift dabei. Und dann war der mich da irgendwie gefragt, ja, warum hast du keinen dabei? Ich war so, ja, habe ich halt nicht. Was soll ich dir jetzt hier antworten? So, schwer bewaffneter Soldat vor mir. So, also, was soll ich dir jetzt anderes jetzt erzählen? Aber, also, das war gar kein Thema. Und wir haben uns da total wohlgefühlt. Und das war total easy und total angenehm. Und auch der Transfer hat super gut funktioniert. Und ja, deswegen, das war wirklich dann gar nicht mit Stress verbunden. Der Weg nach Hause war ein bisschen nervig, weil wir kamen so spät an. Wir kamen irgendwie 12 Uhr, also halb 12 nachts an.
Okay,
Und da ist keine Bahn mehr gefahren. Irgendwie dann erst die nächste Bahn ist erst wieder um 1.30 Uhr gefahren. Das war dann so, boah, nee, gar keinen Bock. Oder so ein ICE um 12 für irgendwie 50 Euro, für den wir uns aber auch hätten voll beeilen müssen. Also nicht pro Person, sondern gemeint zusammen. Okay. Was im Zweifel von Düsseldorf noch irgendwie vielleicht okay ist. Vielleicht wäre es sogar im Flugticket drin gewesen noch. hätte man überlegen können. Aber dann haben wir noch geguckt, so Share Now, Drive Now, irgendwas. Da war der Parkplatz von Düsseldorf einfach leer. Also wurde einfach nichts angezeigt. Okay. Und ich dachte, oh, come on. Wozu sind wir in dieser modernen Zeit, wo alles irgendwie on demand verfügbar ist? Und da habe ich mir gedacht, ach komm, du hast doch mal hier vom Miles-App, hast du doch mal runtergeschmissen. Und dann gab es genau einen Miles Ford Fiesta, der da irgendwie rumstand. Und den haben wir uns dann schnell geschnappt und sind mit dem nach Hause gecruised. Okay. Und das war dann total entspannt auch. Und deswegen war das alles sehr, sehr cool tatsächlich. Und Fazit ist, ich würde es tatsächlich genauso wieder machen, weil ich jetzt wüsste, was auf mich zukommt und wie ich womit umgehen soll, so. Aber brauch's auch erstmal jetzt nicht mehr. Also, was ich weiß, dass wir jetzt nochmal, dass wir irgendwann in mittlerer Zukunft, also innerhalb der nächsten 10 Jahre, sag ich mal, irgendwie, bestimmt nochmal einen reinen Taucherurlaub in Ägypten machen werden, wenn wir jetzt ein bisschen da dranbleiben und so. Und dann wirklich sagen, okay, irgendwie eine nette Unterkunft. Ich glaube, selber mit einem Leihwagen da rumfahren, fände ich ein bisschen spooky, weil dafür sind echt zu viele Militärposten, Checkpoints, wo ich nicht wüsste, wie ich mit den Leuten interagieren soll, irgendwie, was wahrscheinlich auch funktioniert, aber hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt.
Ja.
Genau, also sowas könnte ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen. Ich bräuchte das jetzt nicht nochmal so mit diesem All-Inclusive-Hotel da irgendwie so. Aber es hat mich auch bei weitem nicht so abgeschreckt, wie es jetzt vielleicht zwischendurch am Anfang klang. Also ich habe das extra natürlich den Anfang so ein bisschen, weil das ist natürlich auch so ein bisschen der witzige, spannende Part vielleicht so, ne? Weil der Urlaub war natürlich wunderschön mit ein paar lustigen Anfängen quasi, die für mich als vielleicht ein bisschen komischem Typen, die natürlich nicht so ganz zu mir gepasst haben, aber die das bei weitem nicht kaputt gemacht haben, überhaupt gar nicht. Und cool ist, ich habe irgendwie 1000 Seiten gelesen von meinem Buch, da war ich ein bisschen stolz drauf, das fand ich richtig cool.
Was war das für ein Buch?
Weit gekommen
was hast du gelesen?
Ach hier, es ist immer noch wie vor, glaube ich, 5 Jahren das erste Buch. Es gibt so eine Reihe, die heißt irgendwie, fängt glaube ich mit Racheklingen an, dann Feuerklingen, dann Götterklingen, dann, keine Ahnung, sind die Klingenromane. Das ist so ein bisschen wie Game of Thrones mit ein bisschen mehr Fantasy, ein bisschen weniger komplex sozusagen. So wie damals, was ich immer ganz gerne mal gelesen habe, die Orks und so. Weißt du, das ist einfach so. Nette Fantasy, nicht zu plump. Man kann ein bisschen mitdenken und es ist irgendwie ganz cool und macht Bock zu lesen. Also deswegen, das konnte ich mal weiterlesen. Das war irgendwie ganz schön. Und genau, das war The Long, Long Journey irgendwie, ja. Jetzt ist unser Tauchequipment da und am Freitag geht's wieder nach Siegburg tauchen.
Geil. Was denn anders jetzt auf dem Meer im Vergleich zum Becken in Siegburg jetzt von...
Voll!
Also, hast du gemerkt, oh Gott, was haben wir da echt geübt?
es war alles tatsächlich total gleich und alles wie quasi prognostiziert, aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe erzählt, um so super lange die Luft anzuhalten, ging es halt ganz viel um so Atmung und totale Entspannung und so, ne? Und wenn du natürlich dann irgendwie um dich rum 80 Leute, also nee, übertrieben, aber irgendwie 20 Leute hast, du weißt, unter dir ist diese Meeresschildkröte, die du gerne sehen willst, oder es ist laut und keine Ahnung, da ist Wellengang, dann bist du halt nicht so, okay, ich chill jetzt erstmal hier 5 Minuten an der Wasseroberfläche, guck mir das alles an, mach schön meine Bauchatmung, geh in super Zen-Modus, sondern du bist so, ich will da runter, ich will ganz viel sehen. Und dann merkst du halt sehr deutlich, diese 3 Minuten prognostizierte Luft, das sind irgendwie 30 Sekunden auf einmal nur noch. So, das hat man halt schon gemerkt, dass ich also bei weitem nicht so lange unten bleiben konnte, wie ich das jetzt in Siegburg könnte, weil da einfach alles so klar und also nett gemeint steril quasi ist. Sondern da war es war viel zu aufregend, um in diese komplette Entspannung zu kommen. Aber vom Spaßfaktor her war es natürlich größer, weil du nicht irgendwie links und rechts hingucken musstest, weil es viel weiter war. Und du mit Chiara zusammen, das war richtig, richtig cool, weil einer taucht ja immer, der andere guckt oben nach dir. Das heißt, du kannst auch immer interagieren, kannst sagen, hey, alles cool, guck mal da drüben, haben wir das gesehen? Und dann schwimmst du da hin. Und mit der Kamera hat mega Bock gemacht, dass man so wusste, hey, ich kann jetzt auch coole Aufnahmen hier unter Wasser machen.
Ja,
und so. Aber das war wirklich so, dass wir uns die ganze Zeit so dachten, ey, wie geil, dass wir diesen Tauchkurs gemacht haben. Weil ich auch mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die wissen gar nicht, wie man taucht. Ich wusste es vorher auch gar nicht so richtig. Ich wusste, Druckausgleich ist nicht mein Ding und so, aber dass es eigentlich so einfach ist. Also ich habe dir erzählt, wir haben da keine Hexenwerke gelernt. Ja. Aber alleine dann zu wissen, ich traue mich mit dieser Maske runter zu schwimmen. Ich weiß, ich muss häufiger mal einen Druckausgleich machen. Dann komme ich so tief, wie ich will. Ja. Mir kann nichts passieren. Das und das sind die Faktoren. Ja, obwohl da, wie gesagt, nicht viel gelaufen ist, was man wahrscheinlich auch mit 2 YouTube-Videos hinkriegen würde, zu lernen, war dieses Wissen für unseren Urlaub so bereichernd. Mhm. Das war einfach Hammer. Also es war genau das richtige Entscheidung davor, wo ich erstmal dachte, das wäre so eine Max-Aktion, super unnötig. Wir fahren irgendwie nach Ägypten in den Strandurlaub. Lass uns einen Tauchkurs machen. Ja. Aber es war genau das Richtige. Das war total cool.
Ja. Mega cool, mega cool. Ich frage mich auch, so, also wäre wahrscheinlich auch cool gewesen ohne das ganze Tauchen, ohne Riff und so weiter, aber ich weiß nicht, wie cool dann noch. Also es klingt schon, als wäre das schon eins der Highlights gewesen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also hätten wir Luxor und das Tauchen nicht gemacht, dann wäre es wirklich ein netter Strandurlaub gewesen. Dann hätte man auch gewusst, worauf man sich einlässt. Ich glaube, dann hätte ich mir nachher gedacht, boah, weiß ich nicht, fühlt sich das jetzt richtig an, dafür dahin zu fliegen und irgendwie, ja, ist irgendwie unnötig. Also warum haben wir es jetzt eigentlich gemacht? So denke ich mir, ey, diese Erinnerungen, also gerade Luxor, die werde ich halt nie mehr machen. Also kann ich natürlich immer machen, aber das ist sowas wie damals, als wir in Amerika waren, in Los Angeles, wo man so denkt, so, das kenne ich alles aus den Filmen. Hier war ich in GTA 4, 5 oder 3 oder whatever schon mal. Ich kenne mich hier irgendwie aus. Das ist einfach krass, das so mal so zu sehen. Oder Kalifornien, also da irgendwie mal zu surfen und so. Das sind so Erinnerungen, wo man so, also so ganz, um es mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, das sind so Sachen, die erzählt man, wenn ich mich da noch erinnere, mein Gedächtnis ist nicht so gut, meinen Enkelkindern irgendwann so gefühlt, weißt du? Ja. Und das ist genau das gleiche da jetzt, wenn ich jetzt irgendwann noch mal einen Film gucke, wo es dann irgendwie um Ägypten oder wo dann irgendwie da ein Thema ist, ich bin so, krass, Mann, da war ich. Das ist irgendwie, das ist halt super cool. Deswegen ist diese, und mit dem Tauchen genauso, weil es halt eben das, was wir jetzt so cool geübt haben, quasi in der Praxis war, plus ich sehe halt, auch mal als Biologe quasi, die Fische in real und nicht nur in irgendwelchen geil produzierten Dokus, sondern auch mal wirklich, wirklich. Das waren schon so zwei Erfahrungen, die sehr darüber entschieden haben, dass dieser Urlaub einfach super, super cool war.
Ja.
So. Deswegen ohne wäre doof gewesen. Also,
tatsächlich. Nachvollziehbar. Sagen.
Total nachvollziehbar. Also nicht, nicht, dass das am Strand irgendwie doof gewesen wäre, sondern es war auch genau cool und das, was wir wollten. Aber die haben die einfach, diese Erfahrung haben das einfach so aufgewertet, dass ich das nur empfehlen kann, wenn man das irgendwie macht, das dann auch mitzunehmen. Ja.
Ja. Mega cool. Chiara sagt auch Daumen hoch. Wird sie
noch machen. Die ist ja viel entspannter als ich, wenn es um solche Sachen geht. Ne? Also die sagt dann so, ja, hier handelt man halt. Ja, dann reden wir halt nicht mit diesem Typen, der sich da jetzt irgendwie mit uns unterhalten will über Pediküre, Maniküre. Ich bin so, also das ist ja auch so eine Art Selbstschutz, ne? Also das ist ja sehr gut so, dass man dann so dumm ist und das denkt, man möchte es denen noch recht machen in irgendeiner Form. Ja. Also was ja eigentlich nett ist so, ne? Aber das ist ja gar nicht irgendwie die Aufgabe. Und klar kriegt das dann ganz gut hin, das nicht zu senken.
Sehr gut.
So. Und deswegen war sie dann ganz guter Gegenpol.
Mega gut, mega gut. Ja. Ach, krass. Cool, Mann. Ich hatte ehrlich gesagt Angst um euer Visum, aber das hat ja anscheinend super easy geklappt. War nur 5 Euro teurer.
Nee, das war wirklich kein
Thema. Aber da war ja noch die Frage wegen Ablaufdatum vom Reisepass, ob das noch so passt.
Genau. Chiara hatte ja da den, er hätte nicht gepasst. Chiara hatte dann nochmal einen Express-Termin quasi für einen vorläufigen Reisepass bekommen.
Okay, damit hat es dann
funktioniert. Der ein Jahr gültig ist, deswegen war es quasi fein. Und weil sie quasi auch gesagt hat, okay, es ist dringend, hat sie ihn auch an demselben Tag noch mitbekommen. Oh. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay. Das war halt total cool, weil ich so dachte, beantragen dauert einen Monat, was passiert jetzt und so. Aber das war super, super entspannt.
Also ja, aber es ist tatsächlich immer noch so, wenn es nicht länger als 6 Monate gültig ist, dann dein Reiseausweis, dann Ende Gelände.
Ja. Was geht, ist dieser Perso-Bilder-Dings. Also das ging, glaube ich, auch. Manche hatten dann eben ihren Perso dabei und so 2 Passbilder. Okay. Und ich glaube, das ging auch. Das haben wir nur so vor uns kurz beobachtet. Okay. Aber ich glaube, das war ein bisschen stressig auch. Also ich glaube, so ist schon der entspannteste Weg.
Aber das weiß man ja nicht unbedingt. Das sind so Dinge, die erfährt man dann meistens kurz davor und dann ist halt meist auch zu spät, gell?
Ja, richtig, richtig. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt wieder ein bisschen was über Reisen gelernt, weil ich, wie gesagt, ich hier super unerfahren, wenn es um Reisen geht und da jetzt so gemerkt habe, okay, das sind Dinge, die man beachten muss und das kommt auf einen zu und man ist jetzt ein bisschen weniger naiv und ein bisschen weniger blauäugig. Und ich habe es erst in meinem Leben so diesen krassen, so, was, wenn der Flug gecancelt wird, erlebt, weil das kennt man ja immer nur so von Horrorgeschichten, nicht so, ja, sowas passiert doch eigentlich nicht. Niemals passiert sowas. Aber das war mal eine spannende Erfahrung.
Mega gut. Kriegt ihr eigentlich noch Geld zurück?
Ja, das ist halt irgendwie ganz interessant, weil irgendwie im ersten Moment war ich so, ich habe gar keinen Bock, mich da jetzt so hinter zu stressen, weil im Prinzip hat mir ja keiner, also erster Moment war, mir hat ja keiner was genommen. Ja, also ich habe ja für eine Leistung bezahlt, die habe ich auch gekriegt, halt ein bisschen später. Ist mir das jetzt wert, das irgendwie jetzt irgendwie Stress zu machen, weil wir haben ja trotzdem bis auf jetzt einen halben Tag oder so, oder einen Tag eigentlich, haben wir die volle Urlaubsexperience bekommen, sozusagen. Und dann lief natürlich, also witzigerweise lief auch so ein Anwalt rum am Flughafen, der uns dann sofort, der dann irgendwelche anderen Leute sofort angequatscht hat und gesagt, so, lasst euch das nicht gefallen, ja, euch das, das steht euch zu und bla, whatever. Und was ich so mitbekommen habe, ist dann ja irgendwie, dass du pro Person, pro Stunde Verspätung irgendwie 100 bis 150 Euro wieder kriegen kannst von diesem Flug. Und ich habe da mal geguckt, ich habe von meiner N26, von dem Vertrag da, von der Bank, habe ich irgendwie auch eine Reiseversicherung. Und die zahlen irgendwie bei Flugdelay auch irgendwie pro Stunde irgendwie 100 Euro, aber halt eine gecappt bei manchen, bei Beträgen und so. Und dann habe ich so, naja, okay, wenn das so einfach ist, dann probieren wir es jetzt einfach mal. Und jetzt haben wir den ganzen Bums mal eingereicht und gucken mal. Aber es ist quasi Bonus, weil wir, wie gesagt, es ist ja uns nicht so richtig was genommen worden. Deswegen fühlt es sich auch ein bisschen komisch an, jetzt im Zweifel die Hälfte des ganzen Urlaubs zurückerstattet zu bekommen. Ist natürlich total cool, also total geil. Aber es fühlt sich auch irgendwie komisch an, weißt du? Weil fair wäre, ja, man kann halt das nicht bemessen. Also du kannst ja nicht sagen, was ist ein Urlaubstag wert? Klar kannst du sagen, der Flug ist trotzdem geflogen, aber einen Tag später, aber wie bemisst man das in Geld und so? Und deswegen, das fühlt sich so komisch an, da jetzt quasi was einzufordern, was man selber nicht so richtig bemessen kann. Aber hey, wenn wir am Ende da irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro wieder kriegen, ist halt voll cool. Da haben wir halt 300 Euro wieder bekommen, was halt total cool ist. Wenn wir nichts wieder kriegen, hatten wir trotzdem einen traumhaften Urlaub, der dadurch nicht weniger gut war. So. Ja.
Was ich mal gelernt habe tatsächlich, deswegen fand ich das, wenn man es einmal weiß, ist halt super nice. Ich hatte auch einmal, glaube ich, irgendwie 9 oder 10 Stunden Verspätung. Und dann habe ich gelernt, es gibt in Europa so eine Art Gesetz quasi für Airlines, wo es ganz klar geregelt ist, wie viel Verspätung und wie viele Kilometer hättest du fliegen müssen. Das spielt eine Rolle. Und dann gibt es so eine Tabelle und dann ist es relativ simpel. Und dann guckst du einfach, wohin wäre ich geflogen, wie viele Kilometer und wie viele Stunden sind es an Verspätung gewesen. Und dann steht einfach eine Nummer und das ist der Preis, den du bekommst. Das ist einfach so standardisiert. Ja. Und dann hast du bei den meisten Airlines, nicht bei allen, aber zum Beispiel bei Ryanair selbst da, das war in dem Fall bei mir so, da muss ich dir einfach quasi nur in diesem Formularfeld für auf der Webseite quasi meine Daten angeben und meine Kontonummer und habe einfach gesagt, okay. Dann haben die geguckt, ja, stimmt, das ist der Flug, wo er angegeben hat, der Verspätung hatte, alles klar. Und dann haben die mir einfach ein paar Wochen später, keine Ahnung, 350 Euro oder sowas überwiesen.
Ah, das ist super chillig.
Und es, was halt der Scam ist, den man in Deutschland hat, sind entweder die Anwälte, die einen dann vertreten wollen, quasi gegenüber der Airline, oder halt noch viel geiler, es gibt so, wenn man bei Google eingibt, weiß ich nicht, Flugverspätung,
Tabelle. Haben wir auch sofort gesehen.
Erstmal so 20 Werbungen.
Ja.
Dann kommen 20 Seiten, die dich quasi dann auch indirekt vertreten, wo du einen Deal machst mit jemandem, der dann quasi für dich dieses Formular ausfüllt.
Was, und dann 25% kriegt. Ja,
auch Hardcore-Scam, wo ich mir auch denke so, ey Leute, das, wenn man einmal weiß, wo man suchen muss bei seiner Airline, dann kann man es halt ohne diese 25% selbst hinkriegen in 2 Minuten. Und deswegen dachte ich, das ist halt, und ich kann mir vorstellen, die Bemessungsgrundlage ist, naja, was wäre, wenn du demselben Tag hättest versucht, entweder einen Alternativflug zu buchen, oder Hotel mit Transport, Übernachtung, was auch immer. Und ich glaube, das sind so die Bemessungsgrundlagen für diese Tabelle. So sieht es für mich aus von den Preisen her.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja irgendwie diesen etwas mittlerweile bekannten, netten Reisebüro, nett, Typen. Fuzzi klingt irgendwie gemein. Also Mensch, Mann. Und wir haben jetzt einfach mal dem unseren ganzen Kram geschickt, weil das so ein bisschen komplexer ist mit diesem Hotelaufenthalt auch und also ob das jetzt auch, wurde das bezahlt und keine Ahnung was. Und bei dieser Website von SmartLinks gab es dieses Formular jetzt leider nicht. Deswegen haben wir jetzt immer gesagt, hey, also er meinte so, schick mir meinen ganzen Kram, ich check mal, was ich machen kann. Und hier N26 hat zurückgeschrieben, so, hey, cool, danke für die ganzen Bilder und so, dass man einfach gehört, ne, der hat Verspätung um die Uhrzeit. Die brauchen aber wohl von der Airline selbst ein ausgefülltes Ding quasi, wo draufsteht, ja, wir hatten übrigens Verspätung. Ja. Und man denkt so, ja, wie komme ich jetzt da dran, wenn die nicht so richtig Bock haben, das rauszugeben? Und das ist irgendwie unangenehm. Und da wäre auch wieder der Punkt so, ey, wenn ich da jetzt auf einmal mit irgendwie Anwalt und so,
klar,
ich gar keinen Bock drauf. Aber mal gucken, vielleicht löst sich einfach ganz easy und dann ist cool. Und wenn nicht, dann ist es so. Weil wir haben das Geld eingeplant für den Urlaub und das war es uns wert. Und dann war es auch irgendwie okay. So. Ja. Ja, aber wenn wir ein bisschen was davon wieder kriegen, dann ist es natürlich fein. Aber,
mega, mega cool.
Genau. Ja, genau. Ich habe noch hier so 3 Mini-Punkte noch irgendwie auf der Liste stehen, die wir noch kurz
hau raus.
Oder wollen wir pennen?
Easy, hau raus.
Okay, weil, also zum einen, haben wir Serien geguckt. She-Hulk kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aha. Fand ich mit einer der besten Marvel-Serien, weil sie super spaßig war und einfach sich nicht zu ernst genommen hat und irgendwie Bock gemacht hat, wie ich fand. Und natürlich der Hulk der beste Marvel-Charakter ist. ohne Widerworte, bitte. Andor als Star-Wars-Serie macht mega Bock. Auch cooler fand ich als die anderen Star-Wars-Serien. Besser als Obi-Wan, besser als Boba Fett. Mandalorian, erste Staffel, ähnlich, finde ich. Aber ist halt irgendwie so cool, klein, rougher. Macht irgendwie Bock, wie ich finde. Und Rings of Power haben wir jetzt gestern zu Ende geguckt. Also die Herr-der-Ringe-Serie.
Und? Kann man machen? Oder
ist ich bin total begeistert. Also ich finde sie mega geil. Also für mich, ich glaube, viele so also ich habe das Silmarillion damals, also dieses also es gibt ja von Tolkien die Herr-der-Ringe-Teile und den Hobbit und so. Und es gibt noch dieses Buch Silmarillion, das, glaube ich, schon nicht mehr von ihm veröffentlicht wurde, von seinem Sohn, glaube ich, der irgendwie so Sachen zusammengesammelt hat von ihm. Aber es ist auch nur Halbwissen. Und das habe ich damals in meinem Studiumanfang immer beim Pendeln zur Uni gehört. Und da ging es halt wirklich so Manwe und keine Ahnung was, welche Götter haben die Welt geschaffen. Es gibt drei Zeitalter. Also es ist so weit weg von Herr der Ringe, sondern es geht vielmehr um, wie ist diese Welt entstanden, wie ist Morgoth hat irgendwie Sauron erschaffen und dann, wie ist Sauron entstanden? Wann kam Gandalf eigentlich auf diese Welt? Und so super viel Hintergrundwissen. Und wir erleben Herr der Ringe, glaube ich, im dritten Zeitalter. Und die Serie spielt quasi im zweiten Zeitalter. Okay. Das heißt, der Hauptcharakter ist sozusagen Galadriel, also die wir ja auch aus dem Herr der Ringe schon kennen, als alte Elbin sozusagen. Und die ganzen Super-Nerds, die beschweren sich halt, dass viele Sachen aus dem Kontext, also dass viele Sachen nicht ganz richtig dargestellt worden sind zum Silmarillion.
Okay.
Und bei manchen Sachen kann ich sogar verstehen, wenn ich dann die Dinge lese, denke ich mir so, ja, verstehe, dass es ein bisschen ungeil ist. Also sowas wie, dass zum Beispiel, diese Serie spielt halt über einen gewissen Zeitraum. In der Serie denkt man so, ja, das sind so 200 Jahre. Also denkt man eigentlich 100 Jahre, ehrlich gesagt, so ungefähr. Aber eigentlich sind das 5000 Jahre. Und das merkt man, weil in der Serie dadurch manchmal Dinge auf einmal sehr schnell, sehr komisch passiert sind. Man weiß nicht so genau, was jetzt passiert. Reden wir da nicht drüber? Warum ist es jetzt auf einmal so? Und weil eigentlich im Hintergrund, das weiß man aber nicht, wenn man die Serie nur guckt, sind halt irgendwie 1000 Jahre vergangen. So. Und wenn man halt nicht weiß, dass die Menschen damals noch super alt werden konnten und keine Ahnung was, dann ist es, glaube ich, komisch an manchen Stellen mit der Serie. Und wenn man dann halt so denkt, wie geht jetzt die Serie weiter, dass man dann so denkt, boah, wie wollen sie das auflösen? Weil eigentlich weiß man aus dem Silmarillion, wie es sich auflöst. Und dann fragt man sich, naja, gehen sie jetzt den Weg des Buches und versuchen das dann ganz komisch zu twisten, damit es irgendwie doch noch passt? Oder gehen die einfach ihren eigenen Weg, was halt total fein wäre, damit man sagt, okay, dann versuchen wir es gar nicht mehr zu vergleichen. Ich glaube, dann würden sie mehr Leuten einen Gefallen tun, so ein bisschen. Aber ich hatte total Spaß, ich liebe die Welt. Ich hatte also damit total Spaß, auch wenn also die Bilder super krass, also super hochproduzierte, coole Serie. Ja, also ich finde, man kann sich das sehr, sehr gut angucken. Ja, macht Spaß. Aber was der viel, viel wichtigere, also zwei noch Punkte. Einmal der Punkt, der könnte sehr unangenehm werden. Am nächsten Samstag ist vom Siedlerer Turnverein 125-jähriger Geburtstag. Wir hatten ja vor ein paar Monaten schon diese Feier, diesen, weißt du, wo ich dir auch gesagt habe, du kannst vorbeikommen beim Platz quasi. Und das ist jetzt so gesagt der Feierabend in der Kütz, wo dann irgendwie, ich mache Anführungszeichen, VIPs aus der Stadt Troisdorf eingeladen sind und so weiter und so fort. Weißt du, so ein bisschen so der Verein, Networking und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe von Anfang gesagt, weil die wollen, also ich bin halt immer so ein bisschen der Ansprecher dafür, hey, können wir da auch Leute U40 irgendwie haben? Und dann versuche ich immer meine großen Leichtathleten zu überreden, dass wir da irgendwie zusammen hingehen und einen guten Abend machen. Hat diesmal, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also werden da so ein paar von meiner Gruppe sein. Das könnte richtig witzig werden. Ich habe es schon so geplant, dass wir uns da einen guten Abend quasi machen. Ja. Und auf einmal ruft vor meinem Urlaub hier Harry an und sagt so, ja, Max, also da an diesem 125-jährigen Geburtstag, suchen wir noch einen Moderator. Und in meinem Kopf war schon so, fuck. Nein, frag nicht. Ich weiß, ich kann nicht Nein sagen. Bitte frag einfach nicht. Ja, es würde sonst der Rolf machen. Und der ist halt total lieber Typ, aber ein bisschen langsam.
Okay.
So, also, oder er wird es halt selber machen, Harry. Und das ist halt auch irgendwie komisch, wenn der Vorsitzende die ganze Zeit da rumläuft. Und dann war ich so, boah, Harry, ey, auf Bühnen stehen ist so überhaupt nicht meins. Ich find's super unangenehm und wenn es wieder anders gibt, lass es wieder anders machen. Ich wollte mit meinen Leichtathleten da einen guten Abend machen und so weiter und so fort. Und er dachte so, Ah ja, cool, dass du es machst. Das freut mich. Und ich war so, ja, fuck. Ich habe natürlich auch kein klares Nein gesagt und deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen eingebrockt. Aber das wird eine witzige Nummer, sag ich mal. Also die seriös wird nicht gepachtet sein. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt die Hula-Hoop-Gruppe. Mhm. Willkommen. Also keine Ahnung. Ich glaube, das kriege ich einigermaßen hin, Leute anzusagen und da ein bisschen eine ganz lustige Show zu liefern. Was mir eher Probleme bereitet ist, schämen tue ich mich ja zum Glück mehr für nichts mehr. Aber was ich unangenehm finde, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn dann auf meinem Programm steht, jetzt kommen die Steinbeißer, jetzt kommen die Basketball oder so. Und dann stehen aber da in der Ecke so die Tanzgruppe und man ist so, auf meinem Programm steht das und da. Also dass irgendwas nicht gut geplant ist und ich das dann irgendwie lösen muss, obwohl es nicht mein Thema ist. Ja, weißt du, also wenn ich nicht an der Planung beteiligt war und auf einmal dann so improvisieren muss, ohne Peil zu haben, das finde ich unangenehm. Oder wenn die Technik auf einmal nicht funktioniert, so, ist das Mikro an? Kann ich jetzt hier Eminem Rabbit-Auftritt machen? Kann ich jetzt hier loslegen? Was los? und das irgendwie nicht funktioniert, das finde ich irgendwie doof. Ja, ja. Aber wenn der Rest funktioniert, dann ist es irgendwie okay. Dann kann ich da irgendwie ein bisschen Hampelmann machen und zwischendurch dann eben mich an meinen Tisch setzen und dann ist das bestimmt ganz
witzig. Musst du denn auch so reden halten oder ist es wirklich nur das Anmoderieren?
Also ich habe denen gesagt, gib mir, was ich sagen soll, gib mir das. Ich werde da mich nicht hinsetzen, irgendwas schreiben. Auf gar keinen Fall. Es wird pur Impro. Und ich hoffe, ich krieg irgendein Programm, dass ich sagen kann, so, jetzt kommen die, lasst es euch schmecken, schönen Abend, alle hopp, oder was man sagt im Sportverein, keine Ahnung. das ist ja das ist wirklich das Gute, dass mir es einfach völlig egal, ob da irgendwelche Leute von der Stadt sitzen und so. Also, worum geht's da? Es geht um Sportverein, wir machen es einen guten Abend und wenn ich da Spaß habe, dann weiß ich, das haben die anderen auch Spaß und wenn es irgendwer unangebracht oder unangemessen findet, dann soll er es selber moderieren, ist mir völlig egal. Also deswegen, das ist, also inhaltlich kein Problem, außer dass ich nicht so Bock habe, auf Bühnen zu stehen und eigentlich mit meinen Leichtathleten dann mir einen schönen Abend machen wollte. Aber wenn es dann wirklich passiert, es ist nicht so wie, wenn ich jetzt auf einmal Tanztheater, wir müssten auf einmal unsere Tanzklamotten anziehen und Breakdance machen. So, da würde ich sterben. Das wird einigermaßen funktionieren. Wofür haben wir den Podcast denn jetzt hier 3 Jahre mindestens schon gemacht?
Eigentlich ist es nur die Vorbereitung für diesen Abend.
Exacto mundo. Geil. Und letzte Story noch aus den Ferien. Ich war ja spontan Trauzeuge, habe ich ja schon davor erzählt, und die Trauzeugenrede und
also geliefert.
Alter Falter. Geht so, ehrlich gesagt. Ich würde es gerne sagen, aber pass auf. Also.
Das ist das Problem, wenn man selbst vorher so von sich selbst überzeugt ist, dann muss man halt auch liefern. Ne?
Exakt. Und das habe ich inhaltlich, aber nicht performance-technisch. So, pass auf. Die Hochzeit war mega cool, war halt da im Standesamt hier in Köln, mega schöner Saal und so. Für mich war es schon mal ganz komisch, auf einmal da vorne zu sitzen, neben dem Brautpaar sitzt man dann so da und muss auch sowas unterschreiben. Alle gucken einen an und wir hatten irgendwie so eine gute Zeit, das war so witzig und ich musste die ganze Zeit aufpassen, weil alle Eltern natürlich ihre Handys dann so mit filmen und ich war immer so, ich muss kichern. Und so, weil da hat zum Beispiel diese Frau vom Standesamt, die war super cool, hat sie gefragt, ja, wie ist denn ihr Rufname, Herr Koch? Und natürlich, wir nennen den Daniel immer Dandy. Und das heißt, ich habe die anderen angeguckt und wir waren so, hoffentlich sagt er jetzt Dandy und so. Und es war, in meinem Kopf war sehr viel Comedy. Ja, ja. Aber es war auch witzig, also es war nicht unangebracht, nicht war irgendwie doofer Hampelmann, sondern es war, glaube ich, einfach ein schöner, wunderschöner Tag, der total cool war. Wir sind danach irgendwie rausgegangen, ein bisschen Fotos gemacht und abends essen gegangen. Und es war super chillig und total schön. Und sehr unaufgeregt und einfach wirklich richtig, richtig schön. Zum Beispiel, da habe ich auch gemerkt, also normalerweise bin ich ja da so ein hartgesottener Motherfucker.
Warte mal, weißt schon, was du anderthalb Stunden gerade erzählt hast, dass du nicht mal Nein zu der Pediküre sagen kannst am Strand?
Absolut.
Okay. Ich wollte dich nur daran erinnern, was du vorher für ein Bild von dir verkörpert hast.
Okay. Absolut.
Bleibst du bei deiner Aussage?
Ich bleibe bei meiner Aussage, weil. Nein, also es gibt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel sowas wie Hochzeiten oder Kinder. Da ist in mir wenig so dieses, oh süß, und mir schießen die Tränen in die Augen. Ich denke mir, oh Gott, was passiert hier gerade? Ja, sondern bei so einem Film, wo so richtig übertrieben auf die Tränendrüse, da muss ich auch weinen, wenn irgendwas super schön ist. Da bin ich super nah am Wasser gebaut. Aber klingt eigentlich komisch, ne? Bei so einer Real-Life-Hochzeit ist das eigentlich mir egal. Aber das ist so ein komisches Leben, was auch immer. Nee, aber es war tatsächlich, also bei der Standesbeamtin, als sie da so total nette, schöne Worte gefunden hat und so, und ich dann so gemerkt habe, ich habe nur in glasige Augen mich umgeguckt, war ich auch so, oh Gott, es fängt auch an. Das war wirklich ganz süß, dass ich da auch gemerkt habe. Ja, also, ich hab's noch im Griff gehabt, natürlich, klar. Aber es war kurz davor quasi. Aber erzähl's keinem. Das ist jetzt am Ende des Podcasts, hört eh keiner mehr. das war wirklich richtig, richtig schön, weil die total nette Sachen gesagt hat und es war ja sehr, sehr passend und sehr schön. Und ich habe halt, wir haben an dem Tag davor so ein bisschen Buddyabend gemacht und auch mit Daniel, weil wir ihn quasi schon so ein bisschen rausziehen sollten, damit Melissa irgendwie sich einen netten Abend machen kann und da in Ruhe ihre Hochzeitsvorbereitung treffen kann. Und es war so witzig, weil wir haben immer so ein bisschen Nachrichten von den Mädels quasi bekommen und immer so gehört, oh, mega stressig, der Friseur hat die Frisur verkackt. Mhm, ah, das wurde zu spät geliefert. Wie sieht's damit aus? Und die hatten so voll den Struggle. Und unser Konterbild war immer so, wir sitzen auf der Couch, spielen FIFA, machen Danny gerade so eine Maske ins Gesicht, so eine Feuchtigkeitsmaske so und chillen da hart unsere Basis, haben die beste Zeit unseres Lebens und drüben ist so mega Stress, dieser Kontrast war sehr witzig. Ja. Und muss ich gleich mal ein Bild schicken und am nächsten Tag hat sich das so weiter durchgezogen. Das heißt, wir haben uns einfach eine super entspannte, coole Zeit gemacht, was total cool war. Das vielleicht noch, also dieser Hochzeitsvorbereitungsstress war dann total entspannt. Und bevor wir uns da getroffen haben, habe ich mich mit Domi, dem quasi anderen Trauzeugen, dann nochmal, wir waren ja das so ein bisschen zu zweit, nur einer musste unterschreiben und so. Es wurde nicht zugelassen, dass wir beide unsere Hände übereinander legen und gemeinsam unterschreiben. Das wurde verhindert von dem Bräutigam und der Braut. Ich dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Geste, aber naja. Und wir haben noch so ein bisschen, weil ich hatte dann gesagt, ey, lass uns doch die Rede zusammenhalten. Also nicht aus Schiss, sondern weil ich einfach dachte, ey, komm, wir sind das zusammen. Ich finde das cooler, als wenn ich da jetzt irgendwie mich hinstelle. Und vielleicht auch aus ein bisschen Schiss. Aber dachte, es ist irgendwie schöner, das zusammen zu machen. Und dann haben wir noch mal so ein bisschen zusammen diese Rede runtergedoktert. Ich habe ja mal so, das ist das Problem, wenn man so 10 Minuten sich hinsetzt, sowas schreibt, und dann so denkt, ja, ist eigentlich ganz geil geworden. Aber natürlich ist es nur die erste Fassung. Und dann sind wir wieder bei dem Problem des Umzugs. Mhm. Die erste Fassung ist bis zum Ende fast geblieben. Die war aber auch gut. Also deswegen war es irgendwie okay. Und die haben wir noch so ein bisschen umgedoktert. So dass er einen Part hat, ich einen Part habe quasi. Und das war dann am Ende, glaube ich, eine richtig, richtig schöne Rede. Ich habe schon überlegt, ob ich die hier vorlese, aber ich erzähle sie gleich nach dem Podcast. Vielleicht ein bisschen zu persönlich und auch langweilig dann. Aber und dann wurde es immer an dem Abend immer später, der Schwiegervater hat dann irgendwie so ein paar Worte gesagt. Und dann war uns so klar, fuck, okay, gleich sind wir dran. Mhm. Also mir war das klar. Domi war relativ entspannt. Ich war halt nervös, AF. Ja, ja. Und hab dann noch so schön von Herrn Lars berücksichtigt tatsächlich. Ich habe gesehen, wenn der seine Reden hält, der hält ja auch immer so relativ lange, aber sehr gute Reden. Ja, ja. Der druckt dann irgendwie immer so, macht so mega viel Zeilenabstand zwischen die Zeilen, damit man da so nicht verrutscht in den Zeilen, damit man sehr klar die Sätze lesen kann. Ja, ja. Ist eigentlich total sinnvoll, also ist total smart und irgendwie auch klar, aber irgendwie habe ich da nicht drüber nachgedacht. Haben es vorher noch gemacht, weil ich habe ja vorher noch getönt. Ich erinnere mich an Hochzeiten, wo ich immer geblamed habe und gesagt habe, ah, diese Reden ohne Herz, die immer abgelesen wurden. Sowas muss doch von Herzen kommen. Ja. Wie kann man sowas denn ablesen? Ja. Alter Falter, auf gar keinen Fall kann ich das auswendig. Also, das ist ja völliger Wahnsinn, das auswendig zu halten. Man ist viel zu nervös. Es ist viel zu viel Chaos in dem Kopf, dass man da irgendwie auswendig ein Wort rauskriegen würde. Kurz, ich habe natürlich auch abgelesen. Ja. Also, jetzt bin ich auch einer dieser schlechten Trauzeugen, die ohne Herz einfach nur was runterlesen. Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die ich jemals dafür geblamed habe. Aber, um jetzt zum Punkt zu kommen, ich bin dann so auch so, wir sind dann so aufgestanden und dann musste ich noch so kurz irgendwie versucht so anzuknüpfen an die Schwiegervaterrede und so, weil er meinte so, es ist irgendwie, ich habe schon viele Reden gehalten, aber das ist eine meiner schwersten und dann war ich so, ja, ich habe noch nicht so viele Reden gehalten, aber trotzdem ist es eine meiner schwersten irgendwie. Ich
hab so, oh, scheiße, so
einigermaßen smooth immer zu sein. Nee, das war okay. Das ist ja ein sehr dankbares Publikum. Das ist ja das Gute. Die finden ja alles toll, was man dann irgendwie sagt. So. Also zumindest nach außen. Was die sich dann denken, keine Ahnung. So. Und das musst du dir, also jetzt kommt der spannende Moment, weil ich dann wirklich so gemerkt habe, meine Hand und dieses Blatt war wirklich so, ich habe so gezittert. Mhm. Also nicht so ein bisschen gewackelt oder so, sondern wirklich so, dass ich so dachte, ich kann das nicht lesen. Ich habe meine Hand, ich habe meinen Körper nicht im Griff. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös, dass mein Körper wirklich gemacht hat, was er wollte.
Crazy.
Und das Gute war, dann war ich aber dann so, weil ich ja vorher natürlich so nervös war, dass ich halt das so oft in meinem Kopf durchgegangen bin, dass ich so gesagt habe, okay, komm, scheiß drauf, hab das Blatt hingelegt und hab einfach so ein bisschen losgelegt.
Ja.
Kam dann so irgendwie ein bisschen in den Flow und dann war es so ein bisschen, okay, jetzt ist es so ein bisschen Lehrer, wie weil man halt Lehrer vor Leuten ist oder jetzt Podcast und so, dann läuft es halt. und habe dann das Blatt wieder genommen und dann so ein bisschen quasi improvisiert und abgelesen gleichzeitig irgendwie. Was die Rede nicht zwingend besser gemacht hat, wie ich finde, weil die schon so ein bisschen auf Pointen geschrieben war dann quasi. Und natürlich müssen die halt auch sitzen dann. Also es gibt ja oft, also wenn dann der Aufbau nicht ganz klar ist, dann zündet die Pointe nicht so gut. Zum Beispiel, großer, grandioser Gag, es ging so ein bisschen darum, dass Danny im Biochemie-Praktikum halt irgendwie die anderen drei so da durchgezogen hat, weil er einfach super, super brain ist und total sozial und der ohne irgendwelche Allüren uns da so durchgezogen hat. Und das kam nicht von mir, also es kam von uns beiden. Und dann haben wir gesagt so, ne, und das alles dank deines riesigen, kurze Pause, wir haben halt gesagt, ob Andi vielleicht Penis rufen möchte, aber und dann kam halt Gehirn. Und wenn diese Pause natürlich dann, also Domi hat das vorgetragen, aber der hat das genauso improvisiert, und wenn diese Pause halt nicht so da ist, dann war es halt so, ja, dank deines riesigen Gehirns. Klar, so ein bisschen, dann ist natürlich diese Pointe verpufft, die natürlich eh an vielem der Publikum wahrscheinlich vorbeigegangen wäre, aber
es wird trotzdem nicht ganz verkehrt witzig. Ist in dem Fall, weil
das ist zum Beispiel nicht verkehrt, aber es war eigentlich auch ganz witzig. Nein, und also es war wirklich, also total schön und diese Rede hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, inhaltlich war die echt sehr, sehr gut und wir haben auch sehr viel Lob danach für bekommen und ich glaube, ich konnte meinen Ansprüchen gerecht werden im Schreiberischen und im wie denkt man sich sowas? Also, und das, glaube ich, relativ schnell sehr gut irgendwie da aufs Papier gebracht. Aber ich sag mal, an der Performance, da kann man dran arbeiten. Aber das Problem ist, wie arbeitet man da dran, dass man da nicht zittert wie Espenlaub, wenn da auf einmal Leute
an einem. Ja, man kann zum Beispiel an einem Samstag mal so eine Moderation in der Kütz machen. So, das kann man zum Beispiel.
Out of the comfort zone, absolut. Ja, aber das ist ja was anderes, weil da bedeutet mir das ja nichts. Das ist mir ja scheißegal.
Wie, das ist also, dein Verein, der ist 125 Jahre alt, die VIP-Gäste im Hintergrund. Junge, Junge, wie kann dir das nicht bedeuten?
Natürlich will ich, dass da alle einen guten Abend haben. Aber es ist was anderes wie, so, liebe 30 Leute, von denen jetzt 20 fremd sind und die den Leuten hier neben mir sehr wichtig sind und ich übrigens nicht im Fokus bin, sondern ich bin jetzt hier nicht als Quatschkopf gebucht, sondern ich möchte dir ganz tolle, nette Worte sagen, dass wir gleich uns alle in den Armen liegen und weinen. Das ist anders. Also das habe ich gemerkt, das habe ich unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Nicht vom, wie kriege ich sowas hingeschrieben, sondern wie kann man das dann da gut performen.
Ja.
Aber ich, vielleicht klingt es jetzt auch zu katastrophal. Ich glaube, es war schon alles ganz gut, so von außen, also von dem, was
Video?
Wir so gesagt bekommen haben. Ich glaube ja, aber ich habe es noch nicht. Ich glaube, der Schwiegervater, meine Güte, hat eins gemacht.
Wenn ich es habe, schicke ich sie auf jeden Fall. Performance-Analyse, wenn es da ist.
Ja, auf jeden Fall. Und aber deswegen, alles geglückt, alles funktioniert. Aber im Urlaub, ohne Scheiß, das hat mich auch so mit gestresst. Ich immer so dachte, oh, ich muss diese Rede noch irgendwie schreiben. Einfach völliger Wahnsinn. Weil ich wirklich so dachte, das ist wie früher in der Schule. So, es geht nicht um dein Referat und deine Note, so wenn du verkackst, ist halt scheißegal, dann bist halt der Volltrottel, aber du willst nicht diese 4 Minuten, die du da im Rampel nicht stehst, willst du nicht das für die andere Person verkacken und vor allem sind da so viele Erwartungen dran geknüpft und so, wahrscheinlich gar nicht so viele, wie ich mir dann eingeredet habe, aber irgendwie, ja, wurde es dann einfach sehr, sehr groß in meinem Kopf und dann dachte ich mir so, oh Gott, das ist, musst du jetzt hier abliefern und da habe ich gezittert wie ein kleines Kind, aber es war okay, ja.
Ist auch mal eine nette Erfahrung, mal sich selbst von der anderen Seite kennenzulernen, von der nervösen Seite.
Ja, ich habe heute in meinem EF-Kurs noch gesagt, es ist immer wichtig, den Reality-Check zu machen. Wir können ein bestimmtes Selbstbild von uns haben, aber nur im Miteinander, im Gegenüber spiegeln, sehen wir, ob das auch wirklich standhält in der Realität. Mhm. Und das war eigentlich genau das.
Hier ein Beispiel.
Ja, genau.
Max Zittert.
It's me.
Ja. Ach, cool. Aber freut mich, dass es unterm Strich doch noch gut geklappt hat, auch wenn es nicht
voll. Ja, und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Baby auf dem Arm gehabt. Da habe ich eben schon kurz erzählt. Das war auch aufregend. Also da, wo ich so dachte, es ist irgendwie so warm und zerbrechlich, aber es ist irgendwie auch witzig. Und ich möchte mit ihm Beyblade spielen und auf dem Boden so drehen und lustige Sachen machen. Und kann ja eigentlich Handstand, wenn ich ihn an den Beinen halte. Also habe ich die erst nicht gemacht, aber Gedanken, die durch meinen Kopf gingen. Und irgendwie witzig. Also ja, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt dachte, oh mein Gott, ich will das jetzt auch unbedingt. Das ist noch ein bisschen Zeit.
Ja, das haben sich jetzt gerade alle gefragt in den letzten 20 Sekunden. Aber gut, dass du es direkt aufgeklärt hast.
Klar. Nehmen wir die Folge, oh mein Gott, ein Baby?
Max will ein Baby. Nee, ich würde die Folge nennen, Max, der abgebrühte Motherfucker.
Auf gar keinen Fall.
Selbstbild und so, Reality-Check, das wäre die Chance.
Reality-Check, ja.
Sehr cool. Aber klick da eine Folge.
Ich habe natürlich jetzt viel gequatscht, aber
oh, Delay? Ja, Delay.
Ja, das war's. Auf jeden Fall.
Alrighty, Mighty.
Yes. Let's call it a day.
Peace out. A to the town. Out.